Hallo aus dem Hotelzimmer in Darf ich nicht sagen wo.
In Darf ich nicht sagen wo, das kenne ich auch. Da war ich schon oft früher in meiner ersten und zweiten Ehe. bin ich aber ab von, muss ich jetzt ehrlich sagen.
Du warst in deiner Ehe des Öfteren, in deiner ersten und zweiten Ehe in Darf ich nicht sagen wo. Das ist ja toll.
Das muss man sagen, das war eine schöne Zeit, aber war auch dann immer verwirrend. Und ich bin nicht geeignet für diese Art von, ich darf nicht sagen, wo ich bin. Das ist einfach, ich habe diesen Geheimagentencharakter nicht. Das fehlt mir.
Und bist du denn an diesen, darf ich nicht sagen, wo Ort des Öfteren gefahren? Oder hast du den dann ein zweites Mal auch nicht wiedergefunden?
Nee, ich war nicht so oft da, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn, dann in der Regel immer beim Gleichen, der im Zweifel hinterher auch gerne mal zum Ort, den man nennen darf, geworden ist.
Also ich bin auch oft gewesen, den darf ich nicht sagen wo, und hab's dann aber immer gesagt. Das ist auch blöd.
Ja, das ist für den, der ja in diesem Ort wohnt, ist das immer nachteilig eigentlich. Wenn du da sagst, meinetwegen, ja, ich habe hier mit Olaf Scholz rumgemacht, da sagt jeder, was, der ist homosexuell, das kann doch nicht sein. Und dann ist es dir aus dem Mund gefallen und bitteschön, da hast du das ganze Debakel.
Ich habe immer gedacht, wenn ich sagen würde wo, dann würde es zulasten von mir gehen. Aber nee. Ich bin Gott sei Dank von Menschen umgeben, die mir das immer verziehen haben, wenn ich, oder die wissen, wie ich ticke.
Hast du gerade zur Seite geguckt, um zu gucken, von wie vielen Menschen du umgeben bist?
Nein, habe ich gerade so gemacht. Das war intuitiv. Nein, weil Yvonnechen ja hier ist.
Ach so.
Naja, Yvonnechen ist ja hier. Und wir arbeiten ja dann immer zusammen so. Und naja, ich bin von Menschen umgeben, die wissen, wie ich ticke. Und wenn ich dann an Orten war, von denen ich nicht sagen darf, dass ich da war, von denen ich glaube, dass ich nicht sagen darf, ich wäre da gewesen. Wenn ich dann sage, dass ich da war, dann sagen diese Menschen, habe ich mir schon gedacht. Aber es ist auch irgendwie, es sind auch Geschichten aus der Vergangenheit. Ja. Denn im Moment bin ich ja sehr, ich bin nirgendwo anders, ich bin bei mir. Ich bin im Moment sehr, sehr, sehr bei mir. Aber vielleicht sollte ich den lieben Leuten erstmal sagen, warum ich nicht sagen darf, wo ich bin. Weil der Veranstalter das gerne anonym halten möchte, denn ich bin ein Überraschungsgast noch zweimal hier. Also ich bin viermal aufgetreten in einer Weihnachts-Comedy-Show in einem Ort, in dem Osnabrück die Partnerstadt ist. So, jetzt habe ich nicht gesagt, wo ich bin.
Also ja, ich weiß, was es ist. Jetzt weiß ich, wo du bist.
Ja, und
in Hurusna.
Was?
In Hurusna.
In Hurusna.
Ja, das ist die ungarische Partnerstadt von Osnabrück.
Nein, die andere. Aber ja. Und auf jeden Fall, und ja, da bin ich Überraschungsgast. Und das war auch überraschend für mich. Und
ja. Wenn ich mal kurz fragen darf jetzt, ich war ja nicht dabei und kenne mich nicht aus, aber Überraschungsgast heißt ja, die Menschen sitzen da und hauen sich den Rotkohl rein, ja, und plötzlich stehst du auf der Bühne, dann die wissen ja gar nicht, wer kommt.
Genau, das erfahren die auch nicht, wenn ich wieder gehe. Also es ist tatsächlich so, dass man Überraschungsgast ist und es ist ein bisschen spartanisch, finde ich. Man wird so per Band angekündigt und so, das ist jetzt nicht unbedingt, aber das machen die immer so. Das ist deren Konzept und das ist für mich auch überraschend. Und aber es hat am ersten Tag hat das gar nicht funktioniert, also nicht gut, weil die Leute nicht, ich glaube, die Leute brauchen einen Namen und die brauchen irgendwie schon ein bisschen so, wenn da einfach so jemand vorbeikommt und dann mal eben was erzählt, dann funktioniert das auf einer Straße super. Ich halte mich ja auch für einen guten Straßenkünstler, da würde ich das hinkriegen. Aber hier ist es so, wenn ich da mit meiner Maske auf nach vorne komme und keiner weiß irgendwie einen Namen dazu und ich fange dann an zu erzählen und die müssen das einsortieren nach einem großen Essen auch, dann dauert das doch ein bisschen, bis sie das einsortiert haben. Und das hat am ersten Tag tatsächlich nicht gut funktioniert, obwohl ich eigentlich immer gut funktioniere. Und am zweiten, aber gestern war es gut. Und ja, insofern ist ja ein bisschen auch eine Herausforderung für einen Künstler. Es ist nicht so, du kommst da an, du wirst, die Leute sind alle nur wegen dir da, das weiß ja keiner. Gestern waren Leute da, die mich kannten und die sagten, das ist ja toll, dass du hier bist, habe ich gleich gewusst. Ja, wusste ja keiner.
Und jetzt ich als als Entertainment-Stratege würde ja in dem Fall, wenn man dann weiß, dass das so ist, ne, da müsstest du ja eigentlich eins machen, da müsstest du dir so eine schwarze Stoffmaske über den Kopf ziehen, dich vorne hinstellen, dann geht das Licht an, dann stehst du da im Licht, die wissen nicht, wer du bist, wissen sie ja eh nicht, sie wissen ja sowieso nicht, wer du bist, und dann sagst du, schönen guten Abend, mein Name ist Kai, ich bin ein junger Mann in den besten Jahren, der gerade viel abgenommen hat und nicht mehr raucht, und ich bin bekannt dafür, dass ich seit 40 Jahren auf den Bühnen dieses Landes herumrenne, und ich bin einfach ein Knallbonbon. Ich mache alles möglich, ich habe das hinter mir und das und das und das, und ich habe eine Kunstfigur, und die heißt...
Ja, ja, das wenn er
weil sie, weil nehmen wir das Publikum ist ja so, die sind ja, die brauchen ja immer die Erklärung, weil wenn du es nicht erklärst, wer soll es ihnen erklären? Erklären sich das selber, geht meistens in die Hose. Wenn man ihnen das gleich sagt, wie es ist, und ich bin übrigens euer Überraschungsgast und ihr werdet es nicht glauben, hier bin ich, weißt du, dann haben sie dieses Gefühl, sie werden an der Hand genommen, weil normalerweise ist es ja so, dass man irgendwo hingeht zum Essen und da unten drunter steht Special Guest oder so, und dann steht da dein Name. Wenn das nicht so da ist, muss man das, glaube ich, selber inszenieren.
Ja, gute Idee. Das können wir ja mal, das werden wir beim nächsten Engagement dieser Art mal ins Auge fassen. Das ist eine super Idee.
Aber weil dann stellst du dich selber einfach vor und dann sagst du denen gleich, und übrigens, Freunde, kannst du auch gleich sagen, wer, dieser Clip ist ja so geil, den du mir gestern geschickt hast, das habe ich, das.
Ach bitte, jetzt nicht wieder. Jetzt geht wieder das Netz weg. Hörst du mich? Das ist jetzt die letzten drei Podcasts. Das lassen wir auch jetzt drauf, weil ich dann echt sauer werde. Ich werde jetzt sauer, wenn das nicht geht.
Hallo. Hallo.
Hallo.
Du warst gerade eingefroren.
Ja, du auch. Ich war schon sauer. Siehst du an meinem Gesicht auch. Und ich lasse das auch drin, weil mich das wirklich ankotzt mit diesem scheiß Netz immer.
Wir sind in Deutschland.
Welches Video habe ich dir geschickt?
Das Video, wo die in dieser Deutschland 100 Sendung so erklärt wird, da sieht man ja auf der Folie sieht man einen Negerkuss, und dann sagt ja dieser Moderator, haben wir hier ein Bild, und es ist ja gar nicht so schwer, und jetzt alle mal, was sehen wir auf dem Bild, und dann Schokoladenschaumkuss, und danach hat er ja dieses Zigeunerschnitzel und sagt, und was ist das? Und dann sagt dieses Publikum wirklich im Chor, sie haben das vorher dreimal geübt übrigens, weiß ich von dem Mann, der da das Warm-up gemacht hat, und hat das auch erzählt, warum sie das machen. Da wurde das Publikum weiß, dass sie bei einer Sache mitmachen, die ein bisschen ironisch sein soll. Ist doch nicht so schwer, ein anderes Wort zu verwenden. Und auf jeden Fall sagen die alle, Paprikaschnitzel, das war wirklich, ich hatte es ein bisschen verdrängt. Das ist aber wirklich nochmal das Highlight, muss man sagen.
Das tatsächlich, wirklich. Also bevor wir da ins Eingemachte gehen, muss ich nochmal eben zum Publikum kommen, weil das ist auch ein Thema, was mich tatsächlich interessiert. Denn unser Publikum ist ja toll. Das macht dich um 20 Jahre jünger, wenn du an diesem Strohhalm da saugst, an dieser Flasche.
Ein Liter frisches Wasser für mich.
Das hat tatsächlich wirklich was Verjüngendes, muss ich dir sagen. Weiß ich auch nicht warum, obwohl du nicht alt aussiehst. Ja. Angela und Johannes Heinrich, Julia Bärbel, Gudrun Thomas, Martina, Elena Wett, Blauwal, Thomas, Marita, HTS aus Bulgarien, HTS-Welt, glaube ich, aus Bulgarien sogar, der Michael, die Ines, Volker und Rico, das ist die Liste mit Leuten, die uns Geld überwiesen haben, worüber ich mich wirklich ausgesprochen gefreut habe. Und es waren überall auch so nette Nachrichten und sowas dabei. Das, was zu viel wäre, das jetzt zu sagen. Vielen, vielen Dank für die diese Überweisung hier. Dankeschön. Und Dankeschön für die Millionen von Kommentaren, die steigenden Zuschauerzahlen, die da kommen, und wirklich netten, lieben Worte. Ich habe ja mir jetzt vorgenommen, irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr will ich gar nichts arbeiten. Aber im nächsten Jahr wird sich ja was ändern, und zwar mehr Inhalt und mehr, ja, irgendwie schöne, ein bisschen andere Reaktion. Ich bin etwas weniger unterwegs. Und die Zeit, die ich nicht unterwegs bin, die will ich mehr nutzen für, sage ich mal, redaktionellen Kram. Texte schreiben, Mails beantworten, was ich auch so tue, aber nicht alle. Ich habe nicht alle Mails beantwortet. Ich habe so schöne Mails bekommen, unter anderem zum Beispiel auch von einem Musikproduzenten, der vielleicht immer noch darauf wartet, dass der eine Antwort kriegt. Die Mail ist 3 Monate alt, aber solche Sachen will ich alles machen. Mehr redaktionelle Inhalte, Und vielleicht auch da mal noch ein bisschen intensiver drauf reagieren. Ich danke euch ganz herzlich für Gelder, für gute Kommentare und du natürlich auch für gute Vibes, für, ja, macht weiter so, das würde uns freuen, denn das alles muss auch von etwas bezahlt werden.
Jetzt bist du ja ein unbedarfter Bursche, der sich zwar manchmal furchtbar aufregt über Sachen, die bei YouTube geschrieben werden, aber der an manchen Sachen ja auch einfach grußlos vorbeigeht, sozusagen. Ich bin da genauso, aber ich habe dazugelernt bei YouTube. Wenn
Ah.
du das sagst, wenn du über Spenden redest und dann sitzt da ein Vogel im Programm, ja, der einen Pulli anhat, auf dem irgendetwas draufsteht, was
Ja.
unter Umständen bedeuten könnte, dass es entweder neu ist oder viel Geld gekostet oder irgendwas, dann gibt es immer Vögel, die dann sagen, ja, Milo, gib dir das ganze Geld eigentlich für den Pulli aus von diesem Typen? Ich wollte es nur einfach kurz präventiv gesagt haben, nein, dieser Pulli ist, ich will nicht lügen, ich glaube, 10 Jahre alt. Und ich trage ihn gerne. Ganz dickes, wunderbares Material habe ich von meinem Freund geschickt bekommen und auch brav bezahlt. Nur nicht den vollen Preis, den man dafür damals bezahlt hat, sondern etwas weniger. Aber das ist ein richtig fettes und richtig dickes Hardcore-Sweatshirt. Und das ist richtig schön warm draußen. Es ist ungemütlich, deswegen trage ich das. Und wir haben es nicht von den Spenden gekauft.
Ja, eben. Also das ist tatsächlich,
Warum
sollte man
eigentlich
dazu
nicht?
sagen. Dazu kommt ja noch, dass wir, ich soll dir Grüße bestellen, aus Dresden, aus dem Petit Café, sind viele Leute rausgegangen, die gesagt haben, ganz liebe Grüße. Wo waren wir noch? Im Bünde, oh, im Bünde, im Universum waren ganz viele Leute, die gesagt haben, liebe Grüße an Boris, das wird mir ja immer so gesagt beim Rausgehen. Und natürlich habe ich auch Marmeladengläser, Dresdner Printen, eine Dresdner Tasse. Ich habe in Dresden von einer Frau eine Tasche überreicht bekommen im Finale. Das fand ich total toll. Die hat zu mir gesagt, sie möchte sich entschuldigen für Dagmar Peterhänsel und möchte mir sagen, dass nicht alle Dresdner so blöde sind wie die. Und hat mir
Nein.
auch was überreicht. Und dann habe ich Printen bekommen und so Lebkuchengebäck und Schokospitzen und Christstollen und ja.
Ich habe für dich auch einiges noch hier. Ich habe gerade gestern ein Paket bekommen mit einem Umschlag für dich drin. Dann habe ich einige sehr liebevoll gemachte Postkarten, auf denen Nö draufsteht, angelehnt so ein bisschen an meinen Aufkleber, den ich hier habe. Und dann habe ich Marmelade, habe ich glaube ich auch noch ein Glas für dich, ja. Und was habe ich noch für dich? Ach ja, Schilder habe ich noch für dich. Also ich habe auch ein reichhaltiges Sortiment. Und ganz wichtig, gestern bekommen einen Schutzengel, einen selbst gehäkelten Schutzengel, würde ich sagen.
Ah.
Den habe ich auch noch für dich, der dich das ganze nächste Jahr beschützen wird. Ja, ist alles
Sehr
da.
schön. Also müssen wir eine Übergabe machen.
Wir müssen wahrscheinlich uns zum Essen treffen. Dann werden wir bei diesem Essen vielleicht ein bisschen Spendengeld verwenden. Einfach um es zu zeigen, dass wir es für was Gutes verwenden. Zumal ich auch Geld bekommen habe dafür, dass wir zusammen essen gehen sollen. Ich habe sogar einen Restauranttipp mitgeliefert bekommen, nämlich ein veganes Restaurant hier in Hamburg, wo man unbedingt hingehen soll.
Das ist interessant. Das würde ich gerne mal machen.
Deswegen, also das haben wir noch, wenn wir das dann diese Zeit haben, werden wir das noch auf jeden Fall machen. Und was wollte ich sagen? Ja, genau. Und da sind wir beim Schenken. Und ich dachte mir, wir müssen schon mal sprechen jetzt, weil nächste Woche ist Weihnachten. Wir müssten schon mal sprechen über das Thema die schönsten und die tragischsten Weihnachten, die man erlebt hat.
Ja, das kann man natürlich mal machen. Also
Also jetzt.
was?
Also jetzt.
Ja, also ich, ja, jetzt, natürlich. Also ich, aber tragische Weihnachten,
Ja. Hatte ich.
das gab auch bei mir ein Weihnachten, das war überschattet von einem Terrorakt meines Vaters. Erzähl du. Dann erzähle ich.
Okay.
Also wir fangen mit dem Schlimmsten an.
Ja, also meine, sag mal so, Weihnachten in meiner Jugend habe ich schon an anderen Stellen erzählt, will ich keinen mit langweilen. Das war dramatisch, aber eben Schauspielerhaushalt und hin und her. Und das ist einfach so und das ist mir auch egal und hat mir nicht geschadet. Es gab den Tag, also es gab eine Zeit in Hamburg, 82, 83, irgendwie so in der Drehe. Da war ich wahrscheinlich einer der beliebtesten Hamburger auf der Hamburger Piste. Egal in welche Diskothek ich gekommen bin, egal in welchen Club, welche Bar, egal wie voll, egal welche Prominenten, ob das Prinz im Madhouse war oder keine Ahnung, aha, in irgendeiner, hier im Trex war das, glaube ich, oder so, in den Diskotheken. Es war bumsvoll, die Türen waren zu. Wenn der Boris kam, haben alle Türsteher und überhaupt alle Menschen gesagt, hey, super, komm her, ja, logisch, wie geht's dir denn? Und dann kam dieser kleine Satz hinterher, der gesagt hat, sag mal, Geht was?
Was?
Hast du was? So. Und da ich damals tatsächlich gute Kontakte hatte zu Menschen, die in einer heute nicht mehr möglichen Qualität bewusstseinserweiternde Substanzen gekauft und verkauft haben, war ich da gerne gelitten, sozusagen. So, und dann kam dieser Tag, an dem ich aufgewacht bin, wie immer gegen 14 Uhr. Und nach einer, also ich war ja dann immer auf Piste, in der Piste ging immer so eine kleine Flasche, ich glaube, ich weiß nicht, wie der heißt. Wie heißt das Ding mit dem Strohhalm drin? Dieser, oder das nicht in Strohhalm, wo
dieser russische Wodka.
Genau. Davon gab es damals so diese kleinen 0,5er Flaschen, die war immer pro Nacht weg. Dann also mindestens ein Päckchen und diverse andere Dinge, die zwischendurch zur Beruhigung geraucht wurden und so weiter. Auf jeden Fall, irgendwann war es 14 Uhr und ich stand vorm Spiegel in meinem Badezimmer im Mittelweg 56a. Das Blut lief mir aus der Nase und es hat so gezogen beim Aufstehen, wenn die Adern sich erweitern und die Nase zugeklebt ist von diesen ganzen Scheißsubstanzen, die man drin hat. Und dann habe ich mich angeguckt und habe gesehen, dass ich lange, spackige Haare habe und aussehe wie eine unglaublich schäbige und fette Version von dem, was ich mal war, 2 Jahre vorher. Und dann habe ich beschlossen, ich höre mit der ganzen Scheiße auf. Ehrlich gesagt, ohne Netz und doppelten Boden, weil ich hatte weder Job noch irgendwas. Ich habe genug Geld gehabt, aber danach kam eben kein neues Geld mehr rein, weil es ist Folgendes passiert. Ich habe den Kollegen, die ich da kenne, und so gesagt, Freunde, lasst mich außen vor, ich bin nicht mehr mit dabei, ich mache das alles nicht mehr, weil guckt mich an, wie ich aussehe, ich will nicht sterben, ich habe noch so viel vor und ich glaube auch, dass die richtige Arbeitswelt auch was für mich ist. Ich habe jetzt genug Party gehabt, 2 Jahre lang durchgehend Vollgas und davor auch nochmal 2, 3 Jahre Mittelgas sozusagen. Ich höre auf. Das hat dazu geführt, dass ich, das war also so jahreszeitenmäßig, wann ich das gesagt habe, war irgendwie im Herbst. Und das führte dazu, dass innerhalb von tatsächlich einer Woche ich alle meine Freunde und Bekannte verloren habe. Innerhalb von einer einzigen Woche. Weil die alle, das habe ich hinterher, konnte es mir nicht erklären. Keiner hat sich mehr gemeldet. Wollte auch keiner mehr, wenn ich angerufen habe irgendwo, ja, dann war immer so, nee, ja, gerade keine Zeit oder eben gar nicht rangegangen und so. Und ich habe das nicht verstanden, warum, was das jetzt soll. Bis mir aufgegangen ist, dass die wahrscheinlich alle denken, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, zur Polizei übergelaufen, Agent, ich erwischt worden oder so. Alles Blödsinn, ist nichts gewesen. Und ich habe auch gar nicht irgendwas so großartig Angreifbares jemals getan. Und ich hatte sogar mal eine Hausdurchsuchung, aber die war vergebens, weil ich eben, wie gesagt, auch nur Menschen kannte, die Menschen kannten. Naja, auf jeden Fall war ich dann November, in dieser schwierigen Zeit, wenn es draußen schmierig wird, war ich ehrlich gesagt sehr alleine. Und man hat mir nicht mal mehr was zu kiffen. Also ich hab nicht mal mehr Freunde gehabt, die einfach gesagt haben, komm, hier hast du eine Platte. Und dann teilt man die mit Freunden. Am Ende hat man 10 Gramm für sich oder so. Das war alles vorbei. Es gab's nicht mehr. Nichts mehr zu kiffen, nichts mehr zu ziehen, überhaupt keine Drogen mehr, keine Kohle, sich irgendwas zu kaufen, keine Kohle für Essen. Es war tatsächlich innerhalb von ganz kurzer Zeit komplett Feierabend. Ich war raus. Wenn ich vor einer Diskothek stand, haben die schon von Weitem gesagt, nach dem Motto, hier kannst du wieder gehen.
Ja.
Und dann war Weihnachten. Und an diesem Weihnachten saß ich alleine zu Hause, ohne natürlich Tannenbaum und so, eine Scheiß drauf, ne? Ein bisschen Fernsehen geguckt, Videokassetten geguckt oder sonst sowas. War vorher noch, glaube ich, in der Videothek, genau. Ich war noch in Eimsbüttel in der Videothek und habe mir noch 10 Filme geholt. Da gab es irgendein Weihnachts-Neujahrspaket und habe dann da gesessen alleine. Und habe da, dann denkst du natürlich auch über dein Leben nach und über wie Weihnachten früher war. Und da habe ich mir gesagt, Mensch, Weihnachten als Kind gegen das, was ich hier habe, war eigentlich schön, weil da gab es wenigstens was Schönes zu essen und da war zumindest irgendwie die Menschen zusammen und es war Frieden. Und jetzt saß ich da alleine und wie soll mein Leben weitergehen? Und auch arbeitsmäßig was, wie, wo, klar, habe ich eine Lehre gemacht und so, aber ich war da komplett am Ende. Und dann habe ich beschlossen, um 22.30 Uhr, weil das immer so war früher, konnte man ja in Diskotheken gehen. Und dann bin ich um 22.30 Uhr an diesem Weihnachtsfest komplett, wirklich übelst frustriert und traurig ins Madhouse hier in Hamburg gegangen. Und der Türsteher wusste wohl noch nicht, dass ich ein Arschloch bin, der zur Polizei übergelaufen ist, was überhaupt stimmt. Ja, diese Fantasien hatte der Mann nicht, der hatte mich nicht auf dem Zettel, kannte mich nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war ich dann drin. Und dann war es ein unglaublich toller Abend mit mir alleine. Und es waren auch keine Freunde da und keine Menschen, die ich von früher kannte. Die waren alle zu Hause oder haben sonst was gemacht. Aber es waren diese ganzen Menschen, die man immer getroffen hat, waren gar nicht da. Und dann habe ich 2 Jungs kennengelernt, die auch so wie ich in dem Alter ungefähr waren. Und dann haben wir zusammen an einem Tisch gesessen und haben ein Bierchen getrunken irgendwie. Die haben mich eingeladen. Ich habe dann auch noch so gesagt, ja, ich habe leider überhaupt keine Kohle. Ich habe ein scheiß Jahr hinter mir und so. Aber irgendwie bin ich gut da drauf und was. Und dann hat der eine, der hat eine Banklehre gemacht, der hat erzählt, oh, scheiß drauf, ich komm, ich lade euch ein, lass mal einfach quatschen und so. Von den beiden Jungs, mit einem habe ich heute noch Kontakt.
Ach,
und
toll.
Das war tatsächlich eine Zufallsbegegnung. Und ich weiß noch, ich bin morgens um 4 oder wann das war, 4, 5 irgendwann nach Hause gegangen, habe mich hingelegt und habe gedacht, das war das schäbigste Weihnachten. Irgendwie total scheiße, aber es war dieser leuchtende Stern von Bethlehem war in Form von diesen beiden netten Jungs, die mit meiner Szene und mit dem, was ich vorher, aus einer ganz anderen Welt waren die. Die waren einfach anständige Jungs, fertig aus.
Und welches Jahr war das? Weißt du das ungefähr?
83.
Oh, wow.
Irgendwie sowas, 83, 82, 83.
Ja, das war die
84, Zeit. 84 nicht, nee, da war schon, 84 war ich schon mit meiner Frau zusammen damals, 83. Und tatsächlich war dann noch Silvester. Silvester bin ich nicht rausgegangen, weil da hätte ich alle getroffen, habe ich nicht gemacht. Und im Jahr danach habe ich dann angefangen, tatsächlich, mich umzugucken, habe einen super Job bekommen. Also ich habe so Glück gehabt danach und das Ganze, alles das, was scheiße gelaufen ist, und das, dieses Scheißende von diesem Scheißjahr, ich weiß noch genau, wie das Gefühl auch ist. Du stehst da und hast nichts mehr und denkst, ja, dann mache ich wieder und gehe ich wieder zurück. Nee, zurückgehen geht bei mir gar nicht. Naja, dann das nächste Jahr wurde Bombe. Und deswegen wollte ich überhaupt diese Frage aufbringen. Dieses Jahr ist es irgendwie genauso. Ich habe das gleiche Gefühl, also nicht, dass wir keine Freunde mehr haben und so, das ist es nicht, aber dieses Jahr war so ungerecht und so böswillig und da waren so viele Sachen, die mich so belastet haben und so. Und aus irgendwelchen Gründen glaube ich, und Paulina Ruschinski hat gesagt, ab morgen wird es besser, ab dem 19. wird es besser. Also wenn wir das senden, wahrscheinlich ab dem Tag. Und dann fängt ja das Feuerpferd an zu laufen nächstes Jahr. Und dann geht es aufwärts. Und ich habe irgendwie, und ich weiß nicht warum, ich denke, die Zeit, die du jetzt nicht verbringst auf fremden Bühnen, in fremden Städten, verbringst du einfach in Zukunft in der Bartlikat. Und das ist die gute Nachricht.
Ah.
Aber das war sehr traurig, tatsächlich.
Ja. Ja. Aber es ist ja Gott sei Dank ewig lange her.
Lange her.
Und du guckst ja nicht traurig drauf zurück. Guckst ja eigentlich, also immer wenn, es kam ja dann doch ein Funken Hoffnung.
Ja, ja, es ist dann aus irgendwelchen Gründen war dann eben dieser, auch der Kontakt zu völlig anderen Menschen. Ich hatte, ey, ganz ehrlich, mit solchen Vögeln hatte ich nie was zu tun. Weißt du, das waren die mit den, als man noch diese Polokragen hochgestellt hat.
Ja, ja, ja. Bei uns war, also so ganz schlimme Weihnachten hatte ich eigentlich nie. Es gab ein Erlebnis mal zu Weihnachten. Da war mein Vater, der war ja manchmal so, der war so ein bisschen cholerisch. Und der hat meinem Bruder eine Backpfeife gegeben. Und zwar ziemlich heftig. Mein Bruder kam, also es war Heiligabend, es war alles fertig. Und man musste aber ja Heiligabend morgens noch arbeiten irgendwie, ne?
Ja, bis mittags. Bis mittags wurde gearbeitet.
Musste genau. Ich auch und so. Und da gab es mal ein Weihnachten, meine Schwester, die lebte in Mönchengladbach. Und die kamen zu Besuch. Und na, mein Vater, der war, wir haben ja später rausgekriegt, ich will das jetzt nicht schönreden, aber wir haben ja später nach seinem Tod eigentlich rausgekriegt, dass der eigentlich sein Leben lang durch den Krieg wirklich tatsächlich echt so eine ganz starke Depression hatte und so in dem wohnten einfach zwei Seelen. Der war ein Tyrann, so. Aber ich will ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Jeder liebt seinen Vater irgendwie, das war ein Tyrann und aber. Der war auch traumatisiert. So, und mein Bruder kam zu spät und mein Vater war dann eben halt auch eifersüchtig auf seine Jungs, die in der Pubertät waren und so. Ich glaube, das Bild hängt schon wieder.
Nee.
Ach so.
Ich höre einfach zu.
Du hast so aufmerksam zugehört, dass ich dachte, das Bild hängt schon wieder. Sehr schön. So, jetzt... Sehr schön. Ja, genau so. Du kannst es mal. Sehr schön, gut, das muntert die Geschichte ein bisschen. Sehr schön. Also, mein Bruder kam etwas später und der war eben nicht sofort von der Arbeit nach Hause gekommen, sondern der ist zwischendurch, der ist doch irgendwie zu seiner Freundin. Das war meinem Vater sowieso ein Dorn im Auge. Egal, er machte die Tür auf und kam rein, wir waren alle im Wohnzimmer und er wollte dann sagen, ich bin zu spät gekommen, ich bin zu spät. Und da kam der aber gar nicht zu, weil mein Vater hat ihm eine Backpfeife gegeben. Und da hat er sich so erschrocken, dass er hingefallen ist. Der ist von Baum, vor einen Weihnachtsbaum geflogen. Und das Ganze sah alles so schockierend aus. Und das war einfach so, das war einfach auch schlimm, diese Übergriffigkeit von meinem Vater. Und es war aber auch so ein bisschen, naja, also das war nicht, das war, war wirklich nicht schön. Und das war auch, naja, mein Vater war halt unberechenbar. Das konnte einfach so mal passieren. Einmal im Monat passierte sowas und das hat uns alle genervt. Und der Engel in dieser Geschichte war aber in diesem Fall meine Schwester. Weil die hat, ohne uns Bescheid zu sagen, zu meinem Vater gesagt, du entschuldigst dich bei Klaus oder ich reise ab. Oh. Und es standen ja an den nächsten Tagen noch die ganzen Verwandtschaftstreffen da an.
Ja.
Und es war ja klar, dass meine Schwester da war. Das heißt, mein Vater war jetzt echt in der Zwickmühle. Entweder er muss seiner Mutter und seinen Schwiegereltern erklären, warum seine Tochter jetzt nun doch vorerst abgereist ist und nicht mitkommt, oder er entschuldigt sich. Und so hat er sich dann bei meinem Bruder entschuldigt. Und so etwas ist auch zu Weihnachten nie wieder vorgekommen. Und ich glaube, mein Vater hat sich das auch hinter die Ohren geschrieben. Aber das ist ihm alles sehr schwer gefallen. Er war dann so knöderig und er war kein angenehmer Zeitgenosse zu Weihnachten. Er hat auch, als meine Schwester weg war, dann hat er, das war typisch mein Vater, hat er gesagt, wegen euch Arschlöcher muss ich mich bei meiner Tochter entschuldigen. Also so ein bisschen, aber trotzdem, ich sehe das bis heute, meine Schwester hat uns da dieses Weihnachten gerettet. Und das war auch eigentlich das einzige Mal, wo es aus dem Ruder geraten ist, denn mein Vater war, das war kein einfacher Mensch und unsere Kindheit war auch nicht die unbedingt beste, aber Weihnachten war immer schön, bis auf meine etwas hysterische Mutter, ich weiß nicht, das ist ja auch, wenn dann diese Backerei und Aufräumerei und Putzerei so ein bisschen ins Hysterische übergeht, das war so ein bisschen meine Mutter, die dann alles natürlich schön haben wollte und das aber auch mit so einem Hang zur Pingeligkeit. Das war dann auch manchmal etwas anstrengend, aber nein, also Weihnachten war es bei uns sonst immer sehr schön. Ich bin jetzt gespannt auf dein schönstes Weihnachten.
Ja, ich muss noch kurz sagen, Weihnachten war für mich als Kind immer mit einer der schlimmsten Tage oder es war die schlimmste Zeit des Jahres für mich.
Ehrlich?
Ja, weil bei uns war Weihnachten, unser Weihnachten war immer sehr dramatisch und es war dann auch so, keine Schule, keine Freunde, keiner hatte Zeit irgendwie, alle haben mit der Familie zu tun. Das war mir, also ich fand es ganz furchtbar, aber so, jetzt das schönste Weihnachten. Das ist wirklich, muss ich wirklich sagen, das ist wirklich schwer. Weil ich habe, also aufgrund meiner eigenen Jugend sozusagen, habe ich immer probiert, Weihnachten so zu machen, dass das für alle möglichst stressfrei ist. Und genau das, was du sagst, nämlich so dieses, ich muss jetzt noch kochen und backen und muss das noch machen und jenes. Und dann muss um 17 Uhr das auf dem Tisch stehen, damit um 18 Uhr wir vor den Christbaum gehen und der ganze Scheiß. Ich wollte das immer nicht so. Ich wollte einfach eins, dass die Kinder, also da habe ich auch mein Leben lang übertrieben. Meine Kinder haben völlig übertriebene Geschenke bekommen. Also jetzt mal rein wertmäßig und so, auch im Verhältnis zu dem, was wir uns geschenkt haben oder so als die Erwachsenen. Ich habe da immer Gas gegeben, weil ich habe unter Weihnachtsbaum, ich kann mich nicht erinnern, jemals ein sinnvolles Geschenk bekommen zu haben. Außer, und das war jeden Weihnachten so, und das gab es auch zu Ostern und zu den Sommerferien und so, einen Umschlag und da war ein Ticket drin, Bahn oder Flugzeug, je nachdem, wo wir gewohnt haben, zu meinen Großeltern. Weil ich durfte immer am ersten Weihnachtstag, zack, dann in Berlin, als wir in Berlin gewohnt haben, das war so die 5 Jahre zum Beispiel, da bin ich dann immer in Penem, alleinfliegendes Kind in Penem, muss man sich vorstellen, der einzige, also es gab es überhaupt nicht alleinfliegende Kinder, aber ich durfte mit der Penem als alleinfliegendes Kind immer von Berlin nach Hamburg fliegen. Insofern, das war das Einzige, was mich an Weihnachten, ich habe immer geguckt, also ich kam rein vor den Christbaum und habe geguckt, wo ist der Umschlag?
Ja, schön.
Das war mir völlig egal. Das waren immer, ich habe weder eine Stereoanlage, Musik ist mein Ding gewesen. Ich habe nie irgendwas bekommen in dieser Richtung. Es gab immer das neue Universum. Das ist so ein Buch, wo Entwicklung des Jahres drinstehen, technische und so. Und eine Wurst gab es aus Hannover, von den Eltern gab es eine Wurst. Eine schöne Zervelatwurst habe ich gerne gegessen, aber ist jetzt auch nicht so spannend für ein Kind. Und ansonsten war Weihnachten für mich nicht toll. Aber danach habe ich eben immer zugesehen, dass es möglichst spektakulär ist für alle Beteiligten. Und dass alle viel Freude haben und so. Und deswegen sind eigentlich, würde ich sagen, die letzten, keine Ahnung, 15, 20 Weihnachten waren eigentlich immer gleichmäßig toll, weil ich alle Beteiligten immer irgendwie so überraschen könnte, dass die sagen, ach, das ist so toll, damit hätten wir nie gerechnet. Und ich habe immer irgendwie auch tolle Geschenke gehabt, die denen gefallen hat und so. Und das war, ist meine größte Freude. Ich selber, wenn ich jetzt was bekomme und so, freue ich mich auch, klar. Aber das ist nicht mein Ding, ist tatsächlich, ich gucke gerne zu, wie andere sich freuen. Also es ist einfach so mein, und das habe ich die letzten, muss ich sagen, die letzten 20 Jahre alles entspannt. Wir haben hier auch, was die Reihenfolge betrifft, wir machen halt unsere Pute fertig. Ja, ich bin der, es ist nicht, dass jemand sagt, Kirsten wird das alleine machen, denn ich schneide ja schließlich den Rotkohl. Das ist auch das Einzige, ehrlich gesagt. Anders, da habe ich Küchenverbot. Kirsten möchte das lieber alleine machen, aber dann haben wir eine schöne, wunderbare, schöne Pute und Rotkohl selbst gemacht. Und dann sitzt die ganze Familie um den Tisch rum und das finde ich wunderbar. Dann kriegen von klein bis mittel bis groß alle ein bisschen Geschenke und so. Und dann hängen wir ein bisschen zusammen. Und dann muss auch nicht zu lange dauern, ehrlich gesagt, für mich. Oder gucken wir vielleicht noch einen Film. Und dann ist auch gute Nacht. Und am nächsten Tag ist frei. Und am übernächsten Tag ist auch frei. Das ist auch so irgendwie so eine schöne Unbekümmertheit. Dann gibt's diese Zeit zwischen den Jahren. Das finde ich ganz furchtbar, weil es irgendwie so ist. Es ist wie so ein Fehlstart beim Auto. Es knallt, aber es passiert nichts. Weil ein paar Tage später wieder frei ist. Und dann bin ich ehrlich gesagt froh, wenn der 1. Januar ist. Wie immer in Hamburg, grau, trübe, Regen, dramatisch, traurig und die ganzen Straßen verdreckt. Und dann am 2. Januar bin ich wieder, ist wieder normal sozusagen.
Ach schön, aber ja, aber das klingt ja auch angekommen.
Ja, absolut. Also wie wir es jetzt machen, ist alles perfekt, alles gut.
Also ich kann dazu den schönsten Weihnachten auch kein bestimmtes Fest zu beitragen. Ich kann mich an ein Weihnachten erinnern bei uns. Waren ja 6 Personen, meine Familie waren 6 Personen, also 4 Kinder und meine Eltern. Und dann waren die Omas ja noch da. Und dann, also früher, als wir Kinder waren. Und dann haben wir irgendwann angefangen, der Jüngste fängt an oder der Älteste fängt an. Und ich habe mit auspacken. Und meine Oma Anna, das ist ja die, die quasi in meiner Show kommt, kommt ja seit Jahren diese kiffende Oma Marihuana drin vor.
Ja.
Und das ist meiner Oma Anna gewidmet. Oma Anna war völlig durchgeknallt. Also Oma Anna hat, wenn Pflaumenkuchen auf den Tisch kam, hat die gesagt, ach, es gibt Unterleibskuchen, da freue ich mich. Also das war immer die Oma, die sich immer so ein bisschen daneben benommen hat. Und die hat an diesem Weihnachtsfest hat die mit mal angefangen, sie wollte jetzt, als sie war das Letzte dran, und dann hat die immer jedem das Paket aus der Hand gerissen und hat gesagt, das packe ich jetzt aus, ich will auch auspacken. Also die hat genau ein kleines Kind und das war so lustig, weil irgendwie stürzten sie alle nahe auf Oma und haben ihr das Paket wieder aus der Hand genommen. Oder es war, wer ist jetzt dran? Pass auf, Oma, guck schon. Die reißte das dann, weißt du. Das war so 2 Stunden, bis es alles ausgepackt war. Naja, so 1 Stunde, 1,5 Stunden, bis wir all unsere Sachen ausgepackt haben, hat das einfach ewig gedauert. Und wir haben alle, also wir waren kaputt vom Lachen. Das war ganz lustig, vor allem für uns Kinder, wie diese Erwachsenen, mein Vater und meine Mutter und meine Oma und mein Opa und meine andere Oma, wie die alle anfingen und alle haben mit mal sich benommen, wie die kleinen Kinder sich gegenseitig die Geschenke rausgerissen. Aber alle haben aufgepasst, dass meine Oma Anna das nicht macht. Die war sehr lustig. So, das war eine sehr lustige Weihnacht. Ansonsten muss ich sagen, also waren unsere Weihnachten eigentlich wirklich auch immer schön. Es bekam dann eine neue Qualität, als ich dann meine Familie hatte. Du hast dann ein kleines Kind und so, damit hat ja auch irgendwie niemand gerechnet, dass ich dann nun vor 14 Jahren noch Vater werde und das ganze Schiff jetzt wieder anders fährt. Auch mit meinem Ex-Freund habe ich tolle Weihnachten gehabt, natürlich darf man auch nicht vergessen, dann hatte ich schwule Weihnachten. Das war dann so die Phase, die Schwulen ging ja nachts weg. Also Thorsten und ich haben das ganz schön gemacht, die Wohnung ganz schön geschmückt und so. Das habe ich ja immer schon ein Faible für gehabt. Und dann sind Thorsten und ich in die Schwulenszene gegangen, nach Hamburg, irgendwo ins Tusculum hieß das früher, oder heute ist das Daniels. Und da gab es auch Nase Koks und dann wurde gefeiert und man kam am nächsten Tag nach Hause. Und dann kamen meine Eltern, die sind dann nach Hamburg gefahren und meine Mutter, die war völlig verzückt. Die hat dann gesagt, also was ihr alles habt, weil wir hatten so schönes Geschirr und so, die war völlig überrascht, dass
Ein ästhetischer schwuler Haushalt.
Genau, wir waren wirklich, also ich bin ja nicht losgegangen und habe gesagt, ich hätte gerne eine Butterdose, sondern ich bin losgegangen und habe gesagt, ich hätte gerne eine Butterdose, bei der jeder sagt, was ist denn das für eine Butterdose? Und so habe ich, also eben, ich habe ganz interessantes Geschirr gehabt und diese Butterdose habe ich heute noch von WMF. Da musst du den Deckel aufklappen und umdrehen und dann steht die Butter auf dem Deckel der Dose. Also so und so kleine Espresso-Tassen. Ich habe Besteck von der Hildesheimer Rose, das ist Silberbesteck, die Hildesheimer Rose. Ältere Menschen werden das kennen. Oder das Teeservice. Dieses China-Tee mit diesen kleinen blauen Blättern drauf. China, das ist ganz dünne Teetassen. Sowas habe ich damals mit Thorsten zusammen gesammelt. Ein bisschen was davon ist leider über den Deister gegangen, weil wir das in unserem Haus, was wir haben einfach ein kleines Haus, da musste man sich von dem einen oder anderen trennen. Die Hildesheimer Rose habe ich noch, von dem Teeservice ein paar Tassen noch, aber ja. Also meine Mutter war total verzückt von diesem schwulen Haushalt, wie schön und wie heimelig das alles war. So, dann kam meine Familie dazu, also meine neue Familie. Und jetzt ist es ja so, dass Thorsten immer noch kommt. Mhm. Thorsten, wir haben ja, wir sagen ja immer Onkel, Tante Thorsten. Nun ist Valentina 14 Jahre alt, die sagt natürlich nicht mehr Onkel, Tante Thorsten. Aber Onkel, Tante Thorsten ist zu Weihnachten immer da, jedes Jahr. Und wir spielen irgendwelche Spiele zusammen oder so. Und natürlich gibt es auch Kochen. Und der Weihnachtsbaum steht ja schon. Wir haben irgendwann uns angewöhnt, den Weihnachtsbaum so früh wie möglich zu machen, damit ich, weil ich ja immer nur einen Tag zu Hause bin, ein bisschen mehr davon habe. Weil ich habe ja sonst nichts davon. So. Und meine Frau war clever. Die hasst Weihnachtsbäume. Also die hat den Weihnachtsbaum gerne, aber nicht bis zum 6. Januar, wie er eigentlich steht. Der kommt nämlich am 25. Januar, fliegt er raus oder am 26. Dann sagt die immer, der stand ja schon vorher so lange, der muss jetzt weg. So, also das ist Weihnachten. Mein Weihnachten ist tatsächlich dann immer, das hat immer eine neue Qualität. Und dieses Jahr ist es ja so, mischt sich ja alles gerade wieder neu durch mein kein Alkohol trinken. Keine Drogen, keine Zigaretten und auch bewusst, ich versuche irgendwie intensiv auch zu denken. Ganz furchtbar viel Arbeit, also ich versuche ein bisschen achtsam zu sein, dieses achtsame Wort, ich hasse das ja eigentlich, Achtsamkeit. Aber ich versuche tatsächlich immer ein bisschen mich selber zu reflektieren. Ich habe zum Beispiel jetzt ganz, ganz furchtbar viel Arbeit. Ich glaube, ich war zu Weihnachten noch nie so lange von zu Hause weg. Den Weihnachtsbaum haben wir aufgestellt vor über einer Woche. Und ich habe ihn eigentlich nur 2 Tage zu Hause gesehen bin jetzt die ganze Zeit weg gewesen. Das hat aber den Vorteil, dass ich mit Yvonne die Weihnachtsmärkte genießen konnte. Also wir waren ja jetzt an mehreren Orten und konnten, dadurch, dass ich keinen Alkohol trinke, auch ein bisschen eher mal aufstehen und ein bisschen was erleben. Und jetzt spielen wir ja 4 Tage an einem Ort. Das heißt, wir waren in Dresden in der Innenstadt. Da ist auch etwas Tolles passiert. In Dresden gibt es einen Käseladen. Da kann man aromatisierten Käse kaufen. Ganz interessant. Und da bin ich drin gewesen, da komme ich raus und da steht draußen ein schöner Mann. Ich habe noch gedacht, ach, der Mann ist aber schön. Das ist aber ein schöner Mann. Und er guckte mich so an. Es musste in der Innenstadt von Dresden ganz viele Leute, ganz viele Touristen.
Hatte der so einen weißen Bart und so einen roten Mann?
Nein, aber der hatte einen Bart. Wenn er Brusthaare gehabt hätte, hätte ich ihn angefallen. Aber ich konnte es nicht sehen. Aber der Witz war, der hat mich so angeguckt, so wie du vorhin. Also ich dachte, das Bild ist eingefroren. Und dann denke ich, warum guckt er mich denn jetzt so an? Hat er jetzt bemerkt, dass ich den ganz, ganz schön finde? Und dann nimmt er die Arme hoch und sagt, gay! Und ich so... Meinen Sie mich? Aber natürlich, schöne Grüße an Moritz.
Mitten in der Innenstadt.
Ja.
Ja,
was machst du denn hier im Käseladen? Du machst sowieso schon genug Käse auf der Bühne. Und darüber habe ich mich sehr gewundert. Das gehört auch für mich irgendwie zu dieser Weihnachtsgeschichte dazu, denn wir waren noch auf dem Weihnachtsmarkt. Und hier an dem Ort, den ich nicht nennen darf, war ich gestern auch auf dem Weihnachtsmarkt. Und es könnte sein, ich weiß das nicht, dass dieses Weihnachtsfest dieses Jahr doch ein sehr schönes wird, weil sich alles anders anfühlt. Und dann bin ich fertig. Wir haben immer dann, das muss man sagen, was wir immer machen, ist, am 24. ist Weihnachten, der Onkel, Tante Thorsten kommt, die Omas bringen wir mit, ich spiele ja noch, ich bin hier 2 Tage, dann fahren wir nach Dortmund. Von Dortmund fahren wir noch nach Mainz, wo ich noch ein paar Tickets verkaufen möchte. Falls jemand noch Weihnachtsgeschenke, Mainz, da könnt ihr noch hinkommen, ins Unterhaus, am 21.
Das ist aber als Weihnachtsgeschenk nicht geeignet.
Kann man ja vorschenken.
Ja, das ist aber dann kein Weihnachtsgeschenk, das ist dann Vorweihnachtsgeschenk.
Ja.
Ja. Ich finde, man kann einfach die gottverdammten Tickets kaufen, bis sie weg sind, Freunde.
Genau.
Los mit euch.
Kauft jetzt diese Scheiß-Tickets.
Jetzt. Ihr wählt jetzt.
Genau.
Wählen Sie jetzt. Rufen Sie jetzt an.
Ja, es sind
nur wenn Sie anrufen, können Sie auch in das Erlebnis kommen. Sie können selber mal kennenlernen, wie resilient Sie sind. Wir werden es hinkriegen, dass Sie sich selber überdenken. Rufen Sie jetzt an.
Genau.
Kaufen Sie jetzt ein gottverdammtes Ticket.
Es sind, glaube ich, noch die letzten 4, 5 Reihen. Und gerade das Unterhaus, da sitzt man nie weit weg. Und das sind immer besondere Abende. Also das Unterhaus in Mainz, 21.12. Kauft Tickets jetzt.
Kaufen Tickets jetzt. Unterhaus, Mainz. Mainz ist nicht weit weg von ganz vielen anderen Städten. Zum Beispiel Frankfurt, Paris, London. Man kann
genau.
Von überall nach Mainz fahren.
Ja, und von Mainz fahre ich dann nach Hause. Und dann fährt Yvonne, fährt auch für sich nach Hause und wir fahren über Osnabrück. Ich nehme das Auto von meiner einen Oma und von Oma Gitta. Und das ist die Oma von meiner Frau. Und dann holen wir meine Mama ab und dann fahren wir nach Hamburg und haben dann vom 22. bis zum 24. am 25. hat meine Schwägerin Geburtstag. Und wir fahren dann alle wieder nach Osnabrück zurück und machen da nochmal mit Schwager und Schwägerin und so Familiengeburtstag und Weihnachten. Das ist auch so eine Tradition, die ich die letzten 2 Jahre geschwänzt habe. Warum, weiß ich gar nicht. Insofern freue ich mich da auch sehr drauf. Und warum ich glaube, dass es ein sehr schönes Weihnachten wird und vielleicht auch ein etwas schöneres als alle anderen ist, weil ich das alles sehr intensiv erlebe. Und mir heute ein Gedanke gekommen ist fürs nächste Jahr. Die Zeit zwischen den Jahren empfinde ich übrigens als sehr schön, weil ich schon als Kind immer dachte, weil man gespielt hat mit diesen Spielsachen, die man so bekommen hat, bis man wieder zur Schule muss, bis Silvester ist, das dauert ewig. Und ich denke, dass jedes Jahr, es sind ja nur ein paar Tage, 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., dann denke ich immer, das sind nur ein paar Tage, es ist zack, zack. Es fühlt sich für mich aber jedes Jahr an wie mehrere Wochen. Da, für mich bleibt dann die Zeit immer stehen. Und auf diese Zeit freue ich mich, auf diese Ruhe, weil ich dann tatsächlich auch irgendwann zu Hause bin und gar nichts mehr tue.
Sehr gut.
Und dann kommt Silvester, da treffen wir uns mit Freunden und fahren nach Timmendorf, böllern ein bisschen am Strand, die Kinder fahren Schlittschuh und wir fahren nachts wieder nach Hause. Und dann kommt das neue Jahr und ich habe mir vorgenommen, fürs neue Jahr weniger Angst zu haben in meinem, also ich habe mir ist aufgefallen, dass ich Angst habe. Meine Häuser füllen sich ja gerade und unser YouTube-Kanal wächst, unser Podcast macht Freude, es geht irgendwie alles voran und ich habe Angst, dass mir das jemand wegnimmt. Ich habe Angst, dass ich weniger Tickets verkaufe im nächsten Jahr, dass das, was jetzt alles so ganz zart funktioniert und nach vorne geht, worüber ich stolz bin und was mir Freude bereitet, dass das wieder in sich zusammenfällt. Und vorhin habe ich mir überlegt, ich muss aufhören, immer so negativ zu denken. Ich muss mir angewöhnen, mich über die positiven Sachen zu freuen und nicht mehr so viel Angst zu haben. Und deshalb wird es das schönste Weihnachten, was ich je hatte, weil im nächsten Jahr werde ich sagen, gut, dass ich mir das vorgenommen habe, weil nicht nur dieses Weihnachten war schön, sondern auch das nächste Jahr wird ganz toll.
Punkt. Da kannst du mit diesem Vorsatz gleich Kirsten mit auf die Reise nehmen, denn die hat genau das gleiche Thema wie du, ist ja immer das gleiche. Ihr habt ja beide, seid ja die Gefahren sozusagen riechen, bevor sie auf dem Berg stehen. Und ich bin derjenige, der die Gefahren so lange ignoriert, bis sie vor mir stehen. Und irgendwo ist wahrscheinlich, sind beide Wege, haben was Gutes für sich. Der eine Weg vermeidet große Enttäuschung, weil man eh schon mit dem Schlimmsten rechnet. Der andere Weg wiederum führt dazu, dass man eigentlich ein sehr unbeschwertes Leben hat, bis auf manche Zusammenbrüche, die von heute auf morgen kommen, die man hätte vielleicht auch voraussehen können. Insofern, ja, von beiden Methoden kann man was lernen. Ich bin mir, was das nächste Jahr angeht, ist ja auch ein spannendes Thema. Ich weiß nicht warum. Wir werden nächstes Jahr in der Barclaycard auftreten. Und das ist kein Scheiß. Doch, ohne Scheiß. Ich weiß es. Ich weiß sogar eins. Ich habe mir sogar über, wir müssen das ja dann ein bisschen größer machen. Ich weiß sogar, wie meine Bühne aussieht. Ich brauche eine Bühne. Ich brauche eine Deko, weil ich bin ja nicht, ich kann ja nicht das, was du kannst, handwerklich. Das kann ich ja nicht. Ich bin ja kein Stand-up-Comedian, kein Mensch, der sowas kann. Ich kann auch nicht singen. Ich kann überhaupt nichts. Aber was ich kann quatschen. Und ich brauche eine rote Linie. Und ich weiß inzwischen durch eine Eingebung nachts, wie diese rote Linie aussieht. Und ich arbeite hardcore-mäßig eigentlich an zwei Sachen gerade. Wir sind gerade an den Lauchs dabei. Das ist der Comic, die Lauchs, der wird gerade gezeichnet. Das geht wunderbar voran. Ich habe heute schon herzlich gelacht. Und dann habe ich hier neben mir, guck mal, so einen Haufen Papier.
Ja.
Richtig viel. Und da steht oben drüber das Alphabet der Zumutung. Teil 1, seid ihr irre. Teil 2, wo ist die Hoffnung? Und Teil 3, Vollgas. Und das denke ich mir so aus und denke mir so aus, das könnte was werden, weil wir müssen ja, wie gesagt, diese Barclaycard erstens füllen, zweitens mal müssen wir diese ganzen Menschen dazu bringen, die da kommen, dass sie rausgehen und ganz glücklich sind und uns noch ein bisschen Geld da lassen, weil ich will ja gerne vermeiden irgendwie, dass man Eintritt nehmen muss. Das muss man noch mal gucken, wie das so funktioniert, weil es natürlich blöd, wenn das die Barclaycard so unglaublich teuer ist. Aber wir werden da diesen Laden einreißen und wir werden an dem Abend, am Ende, wenn sie alle brüllen und jubeln und sich freuen, wir haben gesagt, Freunde, ihr müsst uns jetzt echt einen Gefallen tun. Wir haben noch kein neues Datum, aber ihr müsst schon mal das Ticket kaufen fürs nächste Mal, dass ihr es nicht vergesst. Als Belohnung dafür, dass wir heute abgeliefert haben. Ich denke, dass das 2026 ein tolles Ziel ist und ich hoffe, das klappt so. Das ist das eine. Das zweite ist, das, was da mit dem Sender in Hamburg passiert ist, da bin ich ja so verarscht worden, wie man schlimmer nicht verarscht werden kann. Ich wollte jemand seinen Lebenstraum erfüllen, habe das auch gemacht und ein halbes Jahr ging ja auch alles gut und dann hat sich das so ein bisschen eskaliert und so, weil der Mann einfach ein wahnsinniger Narzisst ist. Ich glaube, das ist die gleiche Situation, die du erlebt hast mit diesen Theatern, dass du da stehst und denkst, was? Ernsthaft? Mit mir willst du das Spiel spielen? Nur im Gegensatz zu dir habe ich so eine, wie soll ich sagen, ich bin ja so mit 14 von zu Hause weg und habe mich echt im wahrsten Sinne des Wortes auch oft durchgeschlagen. Und ich lasse das mit mir nicht machen. Ich bin ganz schlecht in Opferhaltung. Ganz schlecht. Und das wird, ich meine, das ist für mich auch jetzt im nächsten Jahr, zumindest Anfang des Jahres, wird das schon so sein, da will ich schon Gerechtigkeit haben. Weil wenn du in 7 Monaten mit einem Lehrling, einer Redaktionsleitung, nämlich Kirsten, und einer Technikerin, einen ganzen Sender aufbaust, der in 700.000 Haushalten in Hamburg ist, mit einem Programm mit 16 Formaten, mit 300 Stunden Fernsehen vorproduziert, mit jeden Tag eine Live-Show machen und so. Und es nimmt dir einfach plötzlich jemand weg. Das ist schon sehr bitter. Und das muss ich am Anfang des Jahres nochmal verarbeiten. Aber beruflich weiß ich zwar nicht, was danach kommt, aber ich habe erstaunlicherweise so viele, sag mal, Perspektiven, die ganz wenig mit Geld und ganz viel mit Inhalt zu tun haben, ob das jetzt das Nuviso-Universum ist, ob das die Kollegen von Fairtalk sind, ob das überhaupt dieses ganze Thema neuen Medien denjenigen, den 80% vorstellen, die das alles nicht kennen. Also es sind ja nur ganz wenige, die das ganze Land im Moment gerade tyrannisieren und ganz viele, die nichts tun. 80% lassen sich die ganze Scheiße gefallen. Und diesen 80% zu zeigen, dass es eben nicht nur ARD, ZDF und die üblichen Zeitungen gibt, sondern dass es sehr wohl sehr, sehr, sehr gut gemachte Medien von Kontrafunk über Weltwoche, Tichys, Einblick, Achse des Guten und so weiter und so fort. Da gibt es so viel, ja, diese ganzen, die ich eben schon genannt habe und so. Und den 80%, diese Botschaft zu bringen und eine Leiter zu bauen, um sie über die Brandmauer gucken zu lassen, und zwar nicht politisch, sondern was dieses ganze Cancel und das alles angeht, das ist, glaube ich, mein größtes Ziel fürs nächste Jahr. Und ich bin auch in einem Alter, wo man vielleicht einfach mal nicht auf die Kohle achtet. Ich habe kein Geld, das ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Und wenn ich halt wenig zu beißen habe, aber ich habe so im Kopf, es ist das die richtige Zeit, den Menschen Zugang zu geben zu uns, den Menschen Zugang zu geben zu neuen Ideen, neuen Gedanken, Ehrlichkeit, Wahrheit, Werten, Mut und all diesen ganzen positiven Geschichten. Und ich möchte gerne auch meinen Kindern hinterher erzählen, dass ich, dass ich in dieser schwierigen Zeit damals nicht einer war, der den Fehler gemacht hat, den viele Deutsche schon mal gemacht haben, nämlich einfach irgendwie mitzumachen, sich nicht richtig zu kümmern und so weiter. Und ich möchte ehrlich gesagt auch, dazu wieder ein kleiner Aufkleber, ich möchte gerne, dass dieser Gefangene der SPD, kennst du den? Ich möchte, dass dieser Gefangene der SPD, dass der tatsächlich aufhört mit diesem Quatsch. Diese Anbiederung an diese verdammten 15-20%, ja, die die Taschen gestopft voll haben und rumfantasieren, sie würden die Welt retten wollen und so, das ist so dermaßen übel und asozial und gegen das Volk. Und diese Tatsache, dass die Politik im Moment gerade unser ganzes Leben zerstört, da hilft andere Information. Und 80% der Menschen kommen da nicht ran und darum würde ich mich gerne kümmern. Insofern gucke ich eigentlich auch aus irgendwelchen Gründen, und ich weiß selber nicht warum, genau wie damals, gucke ich trotzdem positiv in die Zukunft. Und wenn ich sehe, wer sich so bei mir gemeldet hat jetzt, auch welche Medien und so, dann ist der Quatsch, den ich hier mache oder den wir machen, der hat echt einen richtigen Wert. Das denken wir beide nicht so richtig. Wir denken, komm, wir machen hier für uns was Lustiges und so, und wir quatschen ein bisschen. Das war ja auch die Idee des ganzen Podcasts. Aber es hat für viele Menschen echt einen richtigen Wert. Und ich merke das gerade bei denen, die so neu dazukommen. Die dann sagen, ey, das ist total toll, weil da einfach sich zwei unterhalten und es ist so viel Menschlichkeit dabei und so viel Nähe und wie ihr das zulasst, dass ihr an eurem Leben teilnehmt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch so viel ehrlicher, vernünftiger Haltung und Einstellung und so, und dass es sowas gibt, ist so toll. Und ich glaube, dass diesen Wert, ne, das wird uns kein Mensch nehmen, weil das sind ja wir als Menschen. Du musst nie Angst haben darum, dass jemand kommt und dir das wegnimmt. Wer soll dir das wegnehmen, dass du bist, wie du bist? Die anderen sind nicht wie du.
Ja, das ist das eine, das stimmt natürlich schon. Und ich möchte nochmal auf dieses Geld zurückkommen, was da eben überwiesen wird, was wir ja kriegen. Denn das ist tatsächlich, das fällt mir gerade so auf.
Entschuldigung, ich muss mal kurz Licht anmachen, red weiter.
Das ist tatsächlich so, dass einem das auch so ein bisschen Hoffnung macht. Das ist so, wenn ich jetzt nicht mehr auftreten kann, wenn ich nirgends auftreten kann, oder, weißt du, ich denke ja über diese Konsequenzen nicht nach, aber ich sehe ja, sagen wir es mal andersrum, ich sehe ja, was viele Kollegen tun, um Geld zu verdienen. Und das ist ja auch, ich will das gar nicht verurteilen, obwohl mich das nervt. Wir haben diese Debatte hier auch gehabt, weil hier, wo ich jetzt aufgetreten bin, einige Dinge nicht so liefen, wie ich sie gerne hätte. Und wir sind mit einem Kollegen hier und ich bin auch mit Yvonne hier. Und die waren alle so ein bisschen, die haben das nicht gesagt, aber so ein bisschen genervt habe ich gemerkt, dass die so ein bisschen genervt waren, dass ich mich aufgeregt habe, dass ich gesagt habe, ich möchte das eigentlich nicht. Ich mache das jetzt, ziehe das jetzt mit durch, dass ich hier nicht angesagt werde und dass das, aber das ist alles nicht richtig. Und dann der Kollege sagte, na ja, aber das ist schon sehr professionell hier und du musst mal auf den Karnevalsverein gehen. Was meinst du, wenn du da auftrittst und so? Und dann sage ich, ja, aber ich trete ja nicht im Karnevalsverein auf. Ich mache auch nicht Firmenfeste oder so, wo mir keiner zuhört. Ich möchte einfach Respekt haben für meinen Job und ich bin da anders. Ich bin halt dann doch mehr Künstler und ich schmeiße mein ganzes Leben in so einen Abend und ich sage wirklich Sachen, die viele andere nicht sagen würden und so und so und so. So. Und das machen eben viele Kollegen nicht. Ich bin deshalb auch kein besserer Mensch, aber das will ich gar nicht sagen, aber das Risiko ist halt groß, dass ich weniger Arbeit habe. Und da, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist eben eine steigende Zahl von Zuschauern und viele Kommentare, positive Kommentare und auch Hypes. Es gibt ja diesen Hype-Botten, was ich gar nicht wusste, als wir diesen Podcast gemacht haben mit meiner Kanzlei, ist unser Podcast ja auch nach oben geschossen. Und eben diese Gelder, das alles zusammen macht ja Hoffnung. Das macht eben Hoffnung für mich, dass ich dann irgendwie sage, es wird dann schon irgendwie weitergehen.
Genau, und ich glaube, man muss bei sich bleiben. Also wir haben ja auch zum Beispiel, überlegen ja auch oft, müssen wir hier was anders machen, muss man irgendwie, aber Auf der anderen Seite, so, den Menschen gefällt es ja und manchmal gucken sie ein bisschen weniger und manchmal gucken sie ein bisschen mehr, aber das auch schon allein das zu beobachten, ist schon krank. Das braucht man nicht. Wir machen das ja mit reinem Herzen. Wir bieten das, was wir bieten können. Wenn es jemand nicht gefällt, finde ich das total okay. Also das sage ich auch immer meinen Zuschauern in meiner Sendung morgens, ganz ehrlich, Freunde, wenn euch das nicht gefällt, dann guckt euch das nicht an. Macht keinen Sinn, unten drunter zu schreiben, gefällt mir nicht. Also weil wen interessiert deine Meinung? Weil hier sind ja Leute, die gucken das ja deswegen, weil es ihnen gefällt. Und du gehst ja auch nicht ins Kino und guckst ja mit Absicht einen Scheißfilm an, um hinterher zu schreiben, der Film hat mir nicht gefallen. Da gehst du halt einfach nicht hin in den Film, wenn er nicht gefällt. Oder gehst raus oder was. Aber und warnst vielleicht andere Leute, die was bezahlt haben. Aber bei uns ist das kostenfrei. Wir machen hier einfach was. Und die Menschen, die uns toll finden, geben uns Geld. Und ich habe ja diese Veranstaltung gemacht. Das ist für mich zum Beispiel auch so eins, einer der ein, zwei, drei Highlights des
Jahres. Das war auch wirklich ein Riesenhighlight.
Das muss man sagen. Dass da 208 waren es, glaube ich, 208 Menschen aus ganz Deutschland angereist sind, um meine Morningshow live auf der Reeperbahn zu sehen. Du warst als Gast da, der Spock war da, die Ashley und Sven waren da und so. Das war ja einfach ein hippie-mäßiges Get-Together. Ich hätte mir das null leisten können, weil das kostete viel Miete. Die Technik habe ich, die Übertragungstechnik zum Beispiel, habe ich geschenkt bekommen vom Alex. Da muss ich nochmal sagen, vielen, vielen, vielen Dank, dass er das für uns gemacht hat. Das ist der auch die ganzen Fairtalk-Geschichten macht. Das war, du warst da, alle Menschen waren umsonst da und sind selber angehört. Aber es war das Gefühl, was da, für die Menschen, die dabei waren, war das wirklich was Besonderes. Wir machen das im Januar wieder. Ich arbeite gerade daran, da einen Termin irgendwie mal hinzukriegen. Aber es hängt noch ein bisschen von der Location ab. Aber das sind so Sachen, die machen mir unglaublich Hoffnung. Ich hatte so eine Spendenbox da und ich habe dann mit GoFundMe habe ich das eingesammelt. Da konnte ich die Raummiete mitcovern sozusagen und dann habe ich noch Spenden bekommen und dann habe ich das aufgeteilt unter den Leuten, die da waren, haben dann Ashley und Sven ein bisschen was bekommen und die Kollegen, die mich da unterstützt haben seitens YouTube und so. Das ist Pillefitz-Beträge, aber es kam von Herzen und ich glaube, dass dieses Potenzial viel größer ist und man muss eben auch, und das hat nichts mit Hemmung oder mit Peinlichkeit zu tun oder so, ich finde es total okay, wenn jemand das, was wir hier machen, schätzt, dass er auch eine Art Eintritt bezahlt. Und zwar, ich bin dagegen, dass jeder 50 Euro bezahlt oder 20 Euro oder 10, weil mancher kann sich 10 Euro nicht leisten. Aber ich bin total dafür, dass Menschen einfach sagen von Herzen, guck mal, ich möchte ein bisschen was geben. Ich habe einen Typen, der schickt mir jeden Monat 1 Euro. Das finde ich total rührend. Und ich finde das nicht irgendwie, da gibt es ja Leute, die lachen dann drüber und sagen, ja, einfach 1 Euro. Ich finde das total rührend, weil der hat halt nicht so viel Kohle, aber es ist ihm wert. Und andere Leute gibt es, ich hab mal eine Spende, mir hat mal jemand 100 Euro gespendet. Das muss also meine 100 Euro ist echt richtiges, ja, richtig viel Geld. Und das einfach sozusagen. Und ich glaube, dass da auch für uns, wenn wir ehrlich und anständig weitermachen, wenn wir so bleiben, wie wir sind, wenn wir uns nicht beeinflussen lassen, nicht für andere Leute irgendwelche Sachen erzählen und so, dann sind 80% der Deutschen sind potenziell von dem oder könnten potenziell begeistert sein von dem, was wir tun. Und das reicht für die Barclaycard.
Lässt die Barclaycard nicht locker.
Da passen ja keine 60 Millionen rein. Ja, ist so. Ich habe das mal ausgerechnet. Es passen keine 60 Millionen in die Barclaycard. Das ist ja, bei 14.000 ist Schluss.
Ja, also man muss Träume haben. Und ich träume den auch mit. Also ich träume das auch mit. Ich habe übrigens noch beinahe vergessen, meine Late Night in der Reeperbande, wo du schmerzlich vermisst wurdest.
Das tut mir sehr leid, ich war ja in Amerika, ja.
Mir hat jemand auch unterwegs, in Dresden, glaube ich, hat mir jemand gesagt, würde sich so wünschen, dass wir auch mal auf Tour gehen mit dem Podcast, dass wir den zusammen mal aufnehmen. Das könnte man ja auch wirklich mal
machen. Ja, bin ich dabei.
Dass man einfach mal zusammen sagt, so, wir fahren dann an den und den Ort. Das müssen wir mal machen. Und ja, in der Reeperbande waren auch viele von den Zuschauern. Und für mich war das, ich glaube, den Leuten hat das gefallen. Ich fand den Abend nicht so rund. Ich habe irgendwie vergessen, eine Pause zu machen. Der erste Teil war super und dann irgendwann wurde das alles sehr unaufmerksam so. Und ich glaube, es lag daran, dass Leute rausgehen wollten und rauchen wollten. Das Lichtkonzept war noch nicht so, wie ich es haben wollte und so. Aber das ist ja eine Veranstaltung, die wächst und die entsteht. Und die Leute waren total begeistert. Ich glaube, das war ich wieder mit meiner Selbstkritik dann so.
Ja, du hast aber auch eine schwere Location, das muss man schon auch ehrlich sagen. Also für so eine Veranstaltung, für das, was du machst, ne, es ist ja trotzdem ein von vorne Programm. Und die Art, wie man sitzt und so, und jetzt wollen wir nicht rummeckern an der wunderbaren Location, alles das, aber trotzdem ist es so.
Man muss so in die Runde arbeiten.
Ja, und du musst auch hinter die Säule arbeiten und sowas alles. Also das ist jetzt nicht so einfach. Und es ist dann auch von dieses Gefühl von packt und eng zusammen und sowas alles, das kommt halt da auch nicht auf.
Ja.
So, das ist schon auch, also handwerklich natürlich kann ich mir total vorstellen, ist das nochmal deutlich schwieriger, als wenn man eben in so einer von der Bühne geht und da ist das professionelle Licht und der Ton und dann siehst du vor dir das Publikum. Und es ist ausverkauft und so. Mir hat übrigens gut gefallen, wie heißt diese Location hier in Hamburg? Eigentlich eine sehr linke Location, aber da hast du trotzdem viel Spaß gehabt.
Sprechwerk, ne?
Das war eine schöne Location, fand ich.
Da spiele ich ja auch.
War ich ganz erstaunt.
Da spiele ich mein Abendprogramm, da hätte ich meine Late Night ja auch machen wollen, aber das geht halt nicht. Aber das ist ja tatsächlich eine ziemlich linke Location,
ja. Aber
eben links in dem Sinne, wie wir uns das wünschen würden.
Offen links,
für alles und links, wie wir es ja eigentlich auch sind. Also
ja.
Da gibt es ja einen Schwarzen, der macht den Ton und da gibt es einen, was ja auch eigentlich, überleg mal, man muss jetzt das erwähnen, dass da ein Schwarzer den Ton macht. Das ist eigentlich völlig egal, das ist einfach ein Tonmann, der tollen Ton macht und nett ist. Aber man muss das erwähnen, dass
er fährt übrigens auch, er fährt auch Auto, der ist ein Schwarzfahrer.
Genau. Das ist so furchtbar, dass an einem
wirklich
Ort,
peinlich.
An dem ich arbeite, arbeitet ein schwarzer Mann am Ton. Ach, naja, und in der Reeperbahn haben wir ja auch den schwarzen Henry, der Henry heißt der, ne? Henry. Der Henry. Der mit den Nickerkussbrötchen da rumgelaufen ist und die verteilt hat. Also das war schon toll in der Reeperbahn. Und das wird auch wieder super werden. Und das Sprechwerk ist auch toll, toller Laden. Gerade beim Sprechwerk finde ich es fantastisch, dass man denen das eigentlich nicht zutraut. Die sind total toll. Ich mag die sehr gerne und wir spielen da ja
auch. Und es ist eine tolle, tatsächlich auch eine tolle Location. Also ich finde sie von der Atmo her, von drin, und das ist eine sehr dankbare Gestaltung von Bühne und Publikumsraum, so finde ich gut.
Aber höre auf meine Worte, die Reeperbande, ihr Ticketverkauf geht ja auch ganz gut. Und das biegen wir uns noch hin. Also ich glaube, die Chance ist ja, dass man in so einen Abend reinwächst. Und ich habe da meinetwegen 2,5 Stunden gespielt. Und 1,5 Stunden waren super und dann ist es echt ein bisschen abgekackt. Und ich glaube, ich hätte eine Pause machen müssen und nicht 2,5 Stunden spielen, sondern 2 Stunden. Und dann reicht's auch. Oder 1,5 oder 1 Stunde und 45 Minuten. Und dann mit den Leuten noch reden.
Ja, ich glaube, du musst einfach früher anfangen, weil die Menschen auch heute nicht mehr so resilient sind.
Ja, das weiß ich noch. Aber ich bin ja bockig. Eine Late Night ist eine Late Night. Ich habe da von einer Frau ein ganz fantastisches Buch bekommen. An dieser Stelle nochmal Dankeschön. Ich würde jetzt gerne deinen Namen sagen, kann ich aber nicht, weil ich das Buch gar nicht hier habe. Und der steht da drin. Du hast da, glaube ich, mir eine Widmung reingeschrieben oder eine Karte dazu gegeben. Ich habe ein Buch bekommen über das Leben und die Gedanken und die Liedertexte von Edith Piaf, darüber habe ich mich sehr gefreut. Das ist meine zwischen den Tagen, wie man ja sagt, Lektüre. Ich werde das dann lesen. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Da eben auch schöne Grüße von sehr viel von den vielen Leuten, die da gekommen sind. Da war
Wie war das denn mit der Security da ohne mich?
Ja, wir hatten einen Security-Mann, der tatsächlich mich auch beschützen musste, denn es war ein Mann da, den ich der war eigentlich nett, falls du das jetzt hier hörst oder siehst. Der kam aus Hannover, der war extra aus Hannover angereist. Aber der war so ein Hauch übergriffig war der schon. Also dann drängelte sich bei den Fotos dann immer nach vorne und sagte, aber ich tue doch gar nichts, ich mache doch gar nichts. Doch, du stehst dauernd im Bild. So, aber auch der Mann war eigentlich nett. Manchmal merken Leute, dass sie das nicht, dass sie gerade übergriffig sind. Und dafür war Kalle da. Kalle war da und der hat Security gemacht. Natürlich, ich wollte gerade sagen, natürlich nicht so gut wie du, aber das stimmt nicht.
Hallo, pass auf, ich musste ja mal, jetzt kann ich es ja sagen. Kalle, seit ich 14 bin, begleitet mich dieser Mann durch mein Leben. Ich habe mit ihm jetzt nie großartig viel zu tun gehabt.
Kalle
Schwensen.
Also, ja, in der war es ja nicht.
Ach so, ich dachte, das wäre Kalle Schwensen gewesen. Jetzt habe ich
Nein.
gedacht, nein. Weil der Kalle ist nämlich, das muss man sagen, der war ja sogar bei meiner Hochzeit mit Kirsten, ist er ja extra nach Köln gekommen. Und ich meine, er ist die ultimative Türsteherkraft. Aber ich habe mich jetzt sehr gewundert, dass der zu dir gekommen ist, ohne mir Bescheid zu sagen. Und dass er mich nicht angerufen hat hinterher, um zu sagen, wie fantastisch es war. Aber dann muss ich mir keine Sorgen machen, da war es ein anderer Kalle.
Ja, das war ein anderer Kalle. Das
Ohne
war
Sonnenbrille.
Türsteher Kalle, aber ein anderer Kalle.
Okay, aber ohne Sonnenbrille.
Ohne Sonnenbrille.
Okay. Und der hat das ganz gut gemacht.
Nein, der hat das sehr gut gemacht.
Er hat das okay gemacht, würde ich
Der hat
sagen.
das sehr gut gemacht.
Da war doch Randale in dem Laden, der hatte das doch
Ah.
null im Griff.
Der hat das sehr gut gemacht, aber er hat gesagt, er freut sich darauf, wenn du das mal mit ihm gemeinsam machst.
Wie ich, kann ich, bin ich zu alt, um es alleine zu machen?
Ja.
Ja, ich mach's mit ihm. Auf jeden Fall mache ich es natürlich mit ihm zusammen. Ist das der Kalle, der auch im Pulverfass war?
War der Kalle auch im Pulverfass? Nein, ne? Nein, aber beim Pulverfass hieß der auch Kalle. Es gibt so viele Kalles, ne?
Ja, es gibt der Kalle ist überall. Auch beim Kalle Kalender.
Und jetzt Kalle. Also,
Ja.
und jetzt sagen wir Kalle, sagen wir Schokokuss. Da wollte ich noch eben was zu sagen. Wir sind schon 5 Minuten über der Stunde, aber das wollte ich dir noch sagen. Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Du hast das vorhin einmal angeschnitten, das Thema. Ich bin über die Qualität dieser Sendung, die 100, bin ich tatsächlich wirklich entsetzt. Du hast ja über die erste Folge schon etwas geschrieben, diese Leute müssten zurücktreten, die müssten ihre Jobs
Ja.
verlieren und was weiß ich. Ich habe das nicht, weder die erste Folge noch die zweite, und das war jetzt schon die dritte, glaube ich, habe ich mir komplett angeguckt. Ich habe nur diese Ausschnitte gesehen, aber ich bin tatsächlich wirklich fassungslos, fassungslos darüber, also wie weit, wie tief das Fernsehen gesunken ist.
Nee. Du bist entsetzt darüber und erschüttert, wie tief die Menschen gesunken sind, die sich für den Dreck hergegeben haben, die sich
Aber
dahingestellt
alle,
haben.
Moderatoren und Publikum
Alle.
auch, alle.
Nein, und Publikum auch, und ja, aber vor allen Dingen auch die ganzen Techniker und alle, die da sind, alle,
Alle.
die haben alle an einer Nummer mitgewirkt, die, also wo jeder mit halbwegs gesundem Menschenverstand sagen muss, das hat mit Unterhaltung nichts zu tun, das ist blindwütige DDR-Nazi-Propaganda-Scheiße vom Allerübelsten und dann auch noch immer mit schwarz-rot-goldenen Fähnchen, die sie uns ja permanent verbieten. Die sollen wir ja nicht mal mehr zu Fußball-Events, darf man noch die schwarz-rot-goldene Fahne verwenden. Wenn die im Garten steht, wirst du als Nazi verschrien. Dann haben die alles in schwarz-rot-gold, schwenken die Fähnchen und da
Aber
kommt
Moment,
natürlich
Moment, da muss
gefickte
ich mal
Adler ins
einhaken
Bild.
eben. Das ist ja die Taktik, die die haben. Sie vermitteln den Einblick, dass das ja Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Sie unterschwellig versuchen sie, das Image der Deutschlandfahne zu untergraben und sie irgendwie an den Rand zu schieben. Aber wenn es dann da ist und jemand sagt es, sie wollen das Image der Deutschlandfahne verklären und sie möchten eigentlich am liebsten die Deutschlandfahne nicht sehen, dann kehren sie es um und sagen immer, das ist ein rechtes Thema und immer die Nazis. Das ist total interessant. Das haben sie mit dem Gendern ja auch so
Ja,
gemacht. Also sie
genau.
wollen das unterschwellig, wollen sie es durchdrücken. Sie fangen dann an zu gendern, wie diese Hauptstadtkorrespondentin Nicole Diekmann, die ich ja dann immer anführe, die sich hoffentlich in 5 Jahren in Grund und Boden schämt für die Art, wie sie gesprochen hat. Und wenn es dann jemand aber rausholt, so wie Beatrix von Storch bei Lanz, dann wird gesagt, ihr rechten Nazis immer mit euren Nazi-Themen, das will ja niemand. Also das ist total interessant, dass die Deutschlandfahne in dieser Sendung, so die Sachen kommen alle in den Müll, aber die Deutschlandfahne natürlich nicht, die
Ey,
brauchen wir ja
der
noch mal.
durchgefickte Adler, der da durchs Bild getaumelt ist und mit den Leuten zusammen, die animiert hat zum Singen. Sag mal, wollen die uns verarschen?
Ja, das ist
Das
wirklich verarschend,
ist
ja.
wirklich, das ist also in der ganzen Linkswoken-Sozialismus-Rauschgeschichte aus den letzten 4 Jahren, muss man ja eigentlich sagen, ja, ist das wirklich der Gipfel? Das ist für mich Grund, dass kein Deutscher sollte mehr Rundfunkgebühren zahlen. Kein Deutscher sollte mehr Rundfunkgebühren bezahlen, bevor sich dafür nicht entschuldigt wurde. Und diese Menschen, die daran gearbeitet haben, alle. Das sind alle, die haben mitgemacht. Die haben mitgemacht bei der Scheiße. Sie haben sich entwürdigt vom Allerpeinlichsten. Ja. Und wer sich das ausgedacht hat, der Mann muss weg aus der Unterhaltungsindustrie, aus jeder Branche. Der gehört nach Nordkorea. Da ist seine Kräfte sind da. Die können alle nach Nordkorea gehen, weil da ist diese Show, kommt die sicher sehr, sehr, sehr gut an. Wobei, der nordkoreanische Herrscher würde sich nicht so veralbern lassen, wie sie es da mit dem März gemacht haben. Und es würde gleich heißen. Und zwar ganz schnell, weil der nordkoreanische Herrscher ist ein ganz ungemütlicher Typ. Aber diesen ganzen Scheiß, den sie da gemacht haben, den würde er gerne für sein Land wahrscheinlich auch
mich
sehen.
Mich erinnert das immer an diese Szene von Habe Kerkelings Kein Pardon, oder wie hieß das denn, wo dieses Casting ist und diese Leute sitzen da alle und versuchen, jemanden zu finden für die Show. Und die ganzen ja. Acts sind alle schlimm, die funktionieren alle nicht. Aber diese Bubble, diese mega kreative Bubble sitzt da und sagt, das ist ja sensationell, das müssen wir machen, wir müssen die Nummer nehmen, wo diese Frau mit diesem Goldfischglas sitzt, zwei Goldfischgläser, in einem ist der Fisch, in der Mitte hält sie den Ring, der Fisch springt aber nicht, der springt, und die sagt immer, und hopp, der sollte diesen Ring springen, das macht er aber nicht. Und dieses Team, dieses Casting-Team, die sagt, die Nummer ist sensationell, die müssen wir nehmen, wir müssen diese, also wo du wirklich denkst, da sitzen ein paar Bekiffte zusammen und merkt's denn keiner, wie schlimm es ist.
Nein, sie sind, und das Ding ist das, die haben da zusammengesessen und sind in irgendeinen verdammten Rausch geraten und jeder genau. hat probiert, den anderen in Peinlichkeit zu überbieten. Ich meine, stell dir bitte vor, du zeigst einen Negerkuss, Mohrenkopf, sonst irgendwas, also etwas, was so aussieht, und dann soll das Publikum, was ist das, und das Publikum soll dann das sagen, jeder zu Hause sitzt, Negerkuss, so, zu Hause darfst du es ja sagen, so, und dann ist es allen Ernstes so, dass dann dieser Moderator sagt, und jetzt sagen wir es mal alle, und dann sagen die das alle im Chor, Schokoladenschaumkuss oder
Schokokuss.
Schokokuss. Ich meine, ganz ehrlich, für wie die sind, das ist so übergriffig, und ich halte es auch tatsächlich für einen Versuch, wie weit kann man hier gehen? Da ist irgendwo im Hintergrund zumindest einer, die anderen sind alle strunzdumm und haben Angst, Nein zu sagen. Alle, die damit da zu tun haben, alle hätten das merken müssen. Ich glaube auch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Moderator und die Moderatorin, dass die nicht irgendwann gemerkt haben, ach du Scheiße, wo bin ich hier reingeraten? Oder sie sind wirklich so dermaßen verstrahlt, dass sie wahrscheinlich aufgewachsen irgendwie neben einem detonierten Atomkraftwerk oder so, ich habe keine Ahnung, aber die müssen im Kopf komplett hohl sein. Da kann nur durchgebritzeltes Stroh drin sein, wenn sie aber sowas mitmachen. Und wenn sie sich so instrumentalisieren lassen und wenn sie dann anfangen, also die haben ja Deutschland, den deutschen Staat, die Menschen, die deutschen Bürger verarscht, komplett verarscht und durch den Kakao gezogen. Wer diese Sendung gut gefunden hat, der ist der ideale, keine Ahnung, Nazi, Reichsbürger, DDR-Bürger.
Aber der ist aber auch dumm. Also ich meine, das Schlimme ist ja, diese Sendung ist, also das, was ich davon gesehen habe, ist, das hat mir ja auf der einen Seite Hoffnung gemacht, nämlich Hoffnung, dass noch weniger Leute das gucken, und auch die Hoffnung, dass Kollegen, die für solche Sendeanstalten arbeiten, also langsam auch spüren, wie affig das eigentlich ist, was die da verteidigen. Wie kann ich denn bitte, ich habe jetzt neulich gehört von einem Veranstalter, dass es einen Kollegen gibt, der sehr traurig ist, oder der traurig ist, dass er im Fernsehen selten auftritt. So. Dass er wenig Auftritte kriegt. Und er kriegt noch Auftritte. Der kriegt zum Beispiel Auftritte bei Dieter Nuhr. Da tritt er auf. Und er ärgert sich, dass er in manchen anderen Formaten nicht ankommt. Wo ich dann so denke, wie kann ich mich denn darüber noch ärgern? Ich muss doch mittlerweile bei Anstalten, die so einen Scheiß produzieren, froh sein, dass ich gar nicht in den Gewissenskonflikt komme, darüber nachzudenken, ob ich da hingehe. Ja. Ich zum Beispiel, ich sehe das tatsächlich wirklich so positiv. Gott sei Dank fragen die mich gar nicht. Weil wenn die mich fragen würden, müsste ich mir Gedanken darüber machen, ob ich da hingehe oder nicht. Weil ich meine, eins ist klar, hältst du deine Fresse da ins Fernsehen, sind deine Veranstaltungen voll. Das sehen wir bei meiner Kollegin Daphne Deluxe. Die ist im Fernsehen und die Säle sind voll. So. Und natürlich denke ich dann manchmal, ja, schade, diese Chance bekomme ich nicht. Aber auf der anderen Seite denke ich, Gott sei Dank, weil ich muss mich da nicht hinsetzen und mir darüber Gedanken machen, ob ich das mache oder nicht. Das ist besser, das nicht zu machen, sich nicht gemein zu machen mit dieser Horde durchgeknallter Idioten, die so einen Scheiß produzieren. Das
Und
ist wirklich
genau,
Scheiße.
und glaubt man, die Menschen, die uns folgen, sind sehr empfindlich und feinfühlig manchmal, was dieses ganze Thematik betrifft. Das siehst du ja schon daran, dass es bei mir also immer 3, 4 Kommentare gibt, wenn ich mal hier so ein Shirt anhab oder so. Ja, aber von wegen, was ist der, wer ist der, was Besseres? Und ganz ehrlich, ich ziehe an, was ich will und das interessiert, hat auch keinen zu interessieren. Und wo das herkommt und was ich bezahlt habe, hat auch keinen zu interessieren. Ich mache auch keinen Hehl draus, was es ist und wo es herkommt. Aber inzwischen verstehe ich zumindest und denke, okay, die wollen eben dann auch sehen, ob man wirklich ehrlich sind und sind oft enttäuscht worden, bla bla bla. Diese Leute, und das sind gerade die, die bei uns sind, die haben ein Gewissen, die haben ein Werteverständnis und die suchen verzweifelt nach Wahrheit, nach Ehrlichkeit, nach Anfassbarkeit, nach irgendwie dem Gefühl von früher, sage ich jetzt mal, 80er, 90er Jahre, da wo irgendwie alles unkomplizierter war und so. Freie Meinungsäußerung und verschiedene Positionen und sich streiten, aber wieder vertragen. Und das kennen die so und das suchen die so. Wenn die sehen würden, dass du plötzlich im ZDF auftrittst und machst da einen Witz über Trump. Ja, weil das musst du nämlich machen. Also musst mindestens einen Witz über Trump machen, sonst kannst du nicht sagen. Ohne einen Trump-Witzig. So. Wenn du dann sagst, der Trump hat ja auch einen kleinen Pimmel, sagen wir jetzt mal, ganz schlapper Witz, aber fürs ZDF absolut ausreichend, dann würden doch alle unsere Zuschauer sagen, Alter, der hat sich verkauft. Ich gehe nie wieder in so eine Show. Und
Genau.
die anderen und die Leute, die das sehen, die gehen aber auch nicht in deine Show, weil die ja dich angucken und sagen schon, der sieht mir schon zu schräg aus.
Also
Das
ich
weiß ich
muss
gar
dir auch
nicht.
sagen, ich bin ja jemand gewesen, immer, das hat mir immer, ich habe ja sehr viele Managements auch gewechselt, weil ich einfach immer dachte, die gehen auf meine Individualität nicht ein. Diese Managements, mit denen ich hatte, die haben ja auch mit Schablonen gearbeitet. Und die haben sich aber, wenn, dann auch oft geärgert, dass ich Türen schon zugeschlagen habe, bevor, wenn sie nur so vorsichtig ausgingen. Also du weißt, das habe ich mal erzählt, dass das Team vom ZDF Fernsehgarten vor 20 Jahren oder was mal bei mir im Unterhaus waren. Und ich habe nur dreckige Witze gemacht, mit Absicht, die schlimmsten überhaupt. Und dann habe ich zum Schluss gesagt, und das kreative Team vom ZDF Fernsehgarten war da. Die wollten gucken, ob ich da auftreten. Meine Message habt ihr verstanden, ne? Habt ihr, ne? Ne? Habt ihr. Und ich weiß, Dieter Nuhr hat ja mal über mich gesagt, der stand ja mal im Catering hinter mir. Als ich zum Blauen Montag bei Arnulf Rating im Tempodrom aufgetreten bin. Und da stand der im Catering hinter mir. Und dann hat er gesagt, jetzt sind die auch schon hier. Und damit hat er die geschminkten Leute gemeint. Jetzt sind die auch schon hier. Und da habe ich jahrelang auf der Bühne gesagt, Dieter Nuhr kann ich nicht ausstehen, wenn der verdurstend im Straßengraben liegt, komme ich vorbei und kipp ein Kilo Salz rein, weil der hinter mir im Catering gesagt hat, jetzt sind die auch schon hier. Herr Nuhr, ich wollte nur sagen, wir bleiben aber länger. Das ist nicht in Erfüllung gegangen. Herr Nuhr ist ja auch noch da und er kann auch gerne seine Arbeit da machen. Aber ich werde immer wieder gefragt, warum trete ich nicht bei Dieter Nuhr auf? Ich glaube, dass Herr Nuhr einfach denkt, ich bin ein Schmuddelkind. Das denken übrigens viele konservative Menschen, denken, ich bin ein Schmuddelkind, weil ich immer diese bösen, ordinären Witze erzähle. Ich bin halt eben nicht zu greifen und das möchte ich auch gar nicht sein. Ich möchte halt böse, ordinäre Witze erzählen, die bösen F-Worte erzählen auf der Bühne und trotzdem habe ich aber was im Kopf und möchte zwischendurch auch mal schöne und anspruchsvolle Sachen schreiben, wie man vielleicht ja auch bei Facebook oder so die letzten Tage sieht. Ich möchte im nächsten Jahr Inhalte bringen und daran arbeite ich gerade ziemlich. Und das wird auch kommen. Aber trotzdem, wenn meine Show geht, wird von hundsordinären Witzen und von Schimpfwörtern und von ganz flachen Sachen, da werde ich niemals darauf verzichten. Ich werde das Schmuddelkind bleiben.
Und du wirst diese F-Wörter auch sagen, also wie Frankfurter Allgemeine Zeitung zum Beispiel,
Genau.
Fagott, das sagst du einfach weiter.
Ja, natürlich, das werde ich weiter sagen. Frankfurter Allgemeine Zeitung und Fagott auch. Und ja, das hast du wieder fein gemacht, das muss ich sagen. Es gibt aber noch, vielleicht abschließend, weil wir sind schon lange über der Zeit,
Ja,
aber.
du musst nur eins dazu sagen, jetzt mal ganz wichtig. Der Abend in der Barclaycard, ich weiß, das, oder weißt du es noch gar nicht, egal, ich sag's dir jetzt, der Abend in der Barclaycard ist ja nichts weiter als ein Abend, in dem alles Publikum, was da ist, alle 14.000, einfach mal erleben können, wie es ist, wenn man auch mal etwas aushält.
Genau.
Einfach mal lernen, was auszuhalten. Da sitzen ein paar Leute, die sind übergewichtig, die werden mal lernen, wie es ist, das auszuhalten, genau, dass man über sie lacht. Das Gleiche gilt für die Muslimen, das Gleiche gilt für Migrationshintergründler, für Asiaten, das Gleiche gilt für ganz normale Spießerdeutsche, für Leute, die rote Klamotten anhaben. Das gilt für Menschen mit langen Nasen, genauso wie für Menschen ohne Haare. Alle diese Menschen müssen lernen, dass sie selbst ein Teil einer Gemeinschaft sind, in der man einfach auch mal was aushält. Weil das haben wir nämlich alle total verlernt.
Genau, und warum müssen Sie das lernen? Das ist der Antrieb, warum ich überhaupt so geworden bin, wie ich bin. Warum möchte ich, dass diese Menschen, dass alle Menschen lernen, das auszuhalten? Weil es ganz viele Menschen gibt, die Dinge aushalten müssen, weil man auf sie keine Rücksicht nehmen kann, weil diese Menschen ein Schicksal teilen, was man ihnen nicht ansieht und nicht anmerkt.
Ja.
Das ist der Grund, warum ich der Meinung bin, wir sollten uns alle einen Helm kaufen, weil die Menschen, auf die keine Rücksicht genommen werden kann, weil man gar nicht merkt, an welcher Stelle man auf sie Rücksicht nehmen müsste, eben gelernt haben, Resilienz.
Wir alle,
sein.
Ich habe mein Leben lang ausgehalten, wenn jemand zu mir Dicky gesagt hat. Weil ich war immer ein bisschen übergewichtig. Hat mir das geschadet? Ja, ich bin tief getroffen davon. Aber hat es mich wirklich geschadet? Nein, es hat mich eben widerstandsfähiger gemacht. Und für mich ein einschneidendes Erlebnis in Sachen Umgang mit Behinderten waren dieses Ehepaar, die beide Glasknochenkrankheit haben, im Rollstuhl sitzen, die auf AIDA immer sind, die Stammgäste da.
Ja.
Und die haben ja nach einer Show von dir, haben sie ja gesagt, ach und das war toll und so, mal über alles lachen und so. Mal. Ich finde ehrlich gesagt, wir kamen zu wenig Behinderte drin vor. Kann er nicht auch Witze über Behinderte machen? Habe ich gesagt, naja, du willst ja nicht wirklich da im Mittelpunkt stehen, wenn du da im Rollstuhl sitzt da und die Leute gucken dich alle an, wie du reagierst, weil das passiert ja automatisch. Wenn der jetzt einen Witz machen würde über Rollstuhlfahrer oder so, ne, dann wäre es ja für euch unangenehm. Dann sagt er, nee, es wäre, und das täuscht gewaltig. Das ist für uns nicht unangenehm. Nein, wir stehen nicht gerne im Mittelpunkt, aber wir wollen einfach, wir wollen nicht, dass jemand ungefragt Rücksicht nimmt. Wir wollen einfach ganz
genau,
normal, so wie alle anderen, ne, mir muss keiner über die Straße helfen, wenn ich gar nicht über die Straße will. Ja. Und darum geht es. Und er sagt, er hat dann noch gesagt, dass die meisten Menschen, die hier ganz viel Rücksicht nehmen, die meisten Menschen, die dreimal am Tag zu mir kommen und sagen, ja, und geht's denn alles und klappt das auch mit dem Rollstuhl und dem Fahrstuhl? Das sind alle Menschen, die wollen am Ende nur eins, Geld.
Ja.
Am Ende machen sie es für die Kohle. Und mir sind lieber, wenn jemand mich rannimmt, sich lustig über mich macht, aber mit dem Herz am rechten Fleck. Und das werde ich denen nie vergessen, weil das respektiere ich, dass die das gesagt haben. Und ich verstehe das auch.
Ja, und es ist ja auch zum Beispiel, ich meine, das ist ja, ich bin ja nicht so andersrum. Ich kontere ja gerne, wenn solche Kritiken kommen von solchen Zeitgeistesgestörten, wie eben diese völlig durchgeknallte Lehrerin, die ja da anscheinend in der Sendung noch geheult hat.
Ach, ja, da. Da machst du dir keine Vorstellung. Das ist so peinlich. Und
also diese Leute, wenn die dann mit mir diskutieren wollen, dann denke ich immer, was glaubt ihr eigentlich, mit wem ihr es zu tun habt?
Ja.
Also ich weiß schon, dass auch mich betreffen ja Dinge, für die ich ausgegrenzt werden könnte, wenn ich mich ausgrenzen lassen würde. Aber ich habe mir einen Helm gekauft. Und eben ich beinhalte ja auch Schicksal, ein Schicksal, was mir kein Mensch ansieht. Und da musste ich mir auch einen Helm wachsen lassen, also einen Helm kaufen. Und ich finde das auch richtig. Und es hat niemand, es muss auch niemand Rücksicht nehmen. Und es hat auch niemand Rücksicht genommen. Und es wird, das muss auch keiner tun. Und es wird auch im Internet rumgeungt. Immer wenn er auf dieses Thema kommt, was meint er denn damit? Das werde ich irgendwann mal verkünden, aber noch nicht jetzt. Und, aber es war noch eine Sache, was ich sagen wollte. Und zwar freue ich mich so über die netten Kommentare, wenn man mal einen Fehler macht. Das finde ich auch toll. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Ich habe natürlich, doch, ich habe im letzten Podcast, habe ich Neustrelitz an die Grenze zwischen Thüringen und Sachsen gepackt. Und da wurde ich wirklich, nicht einer hat gepöbelt, sondern sie haben es alle nett gesagt, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Dass Neustrelitz natürlich da überhaupt nicht liegt. Neustrelitz liegt, ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern, Ich hoffe, dass es da liegt und dass ich jetzt nicht wieder einen Fehler mache. Aber ich habe es verwechselt. Ich habe Neustrelitz verwechselt mit Langenwetzendorf, weil in Langenwetzendorf ist die Neuschenke. Die Neuschenke ist in Langenwetzendorf. Und Langenwetzendorf ist meiner Meinung nach an der Grenze zwischen Thüringen und Sachsen. So. Aber ich gebe mich geschlagen. Ich kenne mich tatsächlich. Kartografie ist bei mir wirklich nicht gut. Ich könnte euch auch nicht sagen, wo Kassel ist.
Kassel?
Ich habe als alter Witz von mir ist, hier ist Osnabrück, da ist Hannover, da ist Polen.
Ja.
Da ist Hamburg, da ist Dänemark. Da unten ist München und was dahinter kommt, weiß ich nicht.
Es ist aber nicht unkorrekt, was du da gesagt hast.
Ungefähr. Also ja. Ich habe es da wirklich nicht mit. Aber man kann mich natürlich immer gerne korrigieren, wenn ich einen Fehler mache. Aber worüber ich mich gefreut habe, ist, es hat niemand gesagt, sie Trottel wissen nicht mal, wo Neustrelitz ist, sondern die haben mir das alles so nett erklärt. Danke dafür.
Ich habe auch noch was, und zwar, ich habe gerade eben so eine Bewegung nach hier gemacht. Weißt du, warum ich das gemacht habe?
Warum?
Ich habe es deswegen gemacht, weil ich wollte kurz Werbung machen.
Ja.
Und zwar in eigener Sache. Ich habe ja, ich produziere ja immer gerne, ich habe es ja vorhin schon gezählt, produziere ich ja so Aufkleber. Und
ja.
Wenn man mir ein Mail schreibt unter b@rris.tv, b@rris.tv, wenn man mir da ein Mail hinschreibt und sagt, man hätte gerne Aufkleber, dann mache ich einen Umschlag fertig, mit der Hand beschriftet und dann geht der Umschlag raus. Ich freue mich über eine PayPal-Spende oder über irgendwas, damit das ein bisschen unterstützt wird, aber grundsätzlich mal schicke ich es einfach raus. Und die Aufkleber, die es jetzt vor Weihnachten gibt, nämlich 4 neue an der Zahl, ist einmal dieser wunderbare Aufkleber. Wir bleiben stabil.
Ja, sehr schön.
Das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit. Zweitens, ich bin nicht rechts, ich bin nicht links, ich bin genervt.
Ja, ist auch sehr schön.
Auch ein sehr schöner Aufkleber. Dann haben wir natürlich hier den Aufkleber von Pinocchio, Gefangener der SPD.
Der ist auch sehr schön.
Ja. Und wir haben hier, das ist der Bekennerdings, gebt uns Hoffnung, 2026. Schluss mit dem linken Untergang. Das ist, denke ich, auch schön. Und es gibt noch oben drauf natürlich, ich bin gesichert. Nö, das ist ja der etwas ältere Aufkleber, den ich schon habe. Und einen Werbeaufkleber in eigener Sache, nämlich Bobs TV, die Morning Show. So, und diese ganzen Aufkleber gehen alle zusammen in einen Umschlag, wie hier zum Beispiel diesen Umschlag für Beatrix in Dresden. Den packe ich jetzt fertig. Dann sieht auch mal Beatrix, wie ernst wir sie nehmen. Und zack, bumm, geht es in die Tüte, die da steht. Treffer versenkt und dann gehen diese Aufkleber raus. Das mache ich. Das ist sozusagen, was ich so nebenbei mache, um ein bisschen Botschaft zu verbreiten. Und wenn meine Kinder mich mal fragen, was hast du damals gemacht, als der Pinocchio am Start war und das euch alle verarscht hat, da werde ich sagen, ich habe Aufkleber gemacht und ich habe bei YouTube mit dem Kai gesprochen und alleine gesprochen und habe nichts hinterm Berg gehalten. So.
Genau. Und jetzt musst du mir nur noch sagen, oder ich möchte den Leuten gerne sagen, dass du deinen PayPal-Account mir mal sagst, damit ich den schickst du mir dann gleich hoffentlich mal bei WhatsApp, damit ich den hier drunter setzen kann.
Und ja, der ist einfach nur PayPal me, wie immer, und dann Boris Brandt in einem Wort.
Okay, PayPal.
Also dieses PayPal, das ist dieses PayPal-me irgendwie. Und
ja.
Dann steht, oder wenn man zu PayPal geht und gibt einfach Boris Brandt ein, dann ist da mit 2 R, ganz wichtig, Vorname mit 2 R, Boris Brandt mit DT.
Und dann das würde ich gerne da drunter setzen.
Ja. Ich bin da nicht so professionell, das muss ich ehrlich sagen. Ich bin nicht so richtig professionell, aber es ist immer so, die letzten Aufkleber, die ich produziert habe, bin ich immer plus minus null rausgegangen, inklusive Porto. Das kostet übrigens, so ein Umschlag kostet heute, man glaubt es gar nicht, 1,10 Euro, 2,20 Mark, um ein paar Kleber zu verschicken. Ist schon auch irre, ne?
Ja, Wahnsinn. Das wäre ja auch nochmal ein Thema, aber wir wollen ja positiv sein, ins nächste Jahr gucken. Aber das wird noch ein bisschen horrible ändern. Falls noch jemand ein Weihnachtsgeschenk sucht, hätte ich auch noch eins. Man kann über meine Website, und das kann man vielleicht auch hier drunter setzen, das hat sich, glaube ich, noch gar nicht rumgesprochen, man kann sich Weihnachtsgrüße wünschen von mir, geschminkt und auch ungeschminkt. Also das könnt ihr ja da reinschreiben. Also ungeschminkt mache ich das natürlich lieber. Habe ich noch nie gemacht, aber mache ich eigentlich lieber, weil es halt schneller geht. Geschminkte Weihnachtsgrüße, das kann man bestellen über meinen Shop auf meiner Website. Und Geschminkte Weihnachtsgrüße gehen nämlich dann noch bis zum am 21. spiele ich ja in Mainz. Das hatten wir ja gesagt, ne?
In Mainz gibt es übrigens noch ein paar Tickets. Kaufen jetzt. Jetzt kaufen wir die Tickets für Mainz. Die letzten Tickets sind jetzt noch da. 4, 3, 2, 1, Mainz.
Da bin ich das letzte Mal geschminkt. Also ich mache diese Weihnachts-, diese persönlichen Grüße mache ich immer, wenn ich geschminkt bin. So,
und zum Beispiel in Mainz, da wo man jetzt noch Tickets kaufen kann. 4 bis 7 Tickets soll es noch
und
geben.
Heute
4, 3, 2, 1, Mainz. In Mainz.
Heute Abend nochmal, morgen Abend nochmal, übermorgen in Dortmund bin ich geschminkt. Und dann ist ja schon der 21., wo ich in Mainz, Mainz bin. Und an jedem dieser Abende kann ich immer noch ein, zwei Videos aufnehmen und persönliche Weihnachtsgrüße schicken oder auch Silvestergrüße oder sonst irgendwas. Und ungeschminkt kann ich die noch länger machen, aber nur, dass ihr das wisst. Das hatte ich mir noch eigentlich auf den Zettel geschrieben für hier. Damit sind wir durch.
Ja, da haben wir dieses Mal haben wir tatsächlich noch mal eine extra Weihnachtsportion oben drauf gelegt. Nächste Woche müssen wir sehen, wie wir es machen mit dem schönen Wochenende, weil es liegt ja sozusagen in der Weihnachtszeit. Aber das
wann
ist ja
ist denn der nächste? Wann ist denn der?
Der nächste Podcast ist zwischen den Jahren ist der nächste Podcast.
Also tatsächlich sagen wir jetzt frohe Weihnachten. Da finde ich das total schön, dass du das gesagt hast, weil ich bin schon in der Weihnachtszeit, aber ich hätte gedacht, wir haben noch einen vor Weihnachten.
Nein, nein, deswegen habe ich ja darauf bestanden, dass wir heute über Weihnachten reden, weil ja das der letzte Podcast vor Weihnachten ist. Wir wollen doch mal in den Mut schon mal geraten ein bisschen.
Ich war der Grinch. Du hast das gerettet, danke. Wir telefonieren ja Heiligabend, hoffe ich, ne?
Auf jeden Fall telefonieren wir.
Und weil wir unsere
uns einfach schöne Weihnachten.
Was?
Und wünschen uns einfach schöne Weihnachten.
Ja. Und weil wir unsere Zuschauer und unsere Zuhörer und überhaupt die Menschen da draußen Weihnachten nicht anrufen können, da sagen wir jetzt mal frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten und Dankeschön für den ganzen Support und dieses wunderschöne Jahr, was YouTube betrifft. Also was den Podcast betrifft, hatten wir ein schönes Jahr, schöne Begegnungen.
Ja.
Dankeschön für alle die ganzen Kollegen. Nur Wieso, Fair Talk.
Nur Wieso Sommerfest, Highlight.
Ja, dankeschön, mein Grieche.
Fair Talk, Aufzeichnung, Highlight. Hochprofessionell, Highlight. Dortmund, Highlight.
War einfach alles toll. Auch jetzt genau Dortmund wieder, die Aufzeichnung war gut. Und ich möchte auch meinem Griechen noch grüßen, der uns diesen Kontakt gemacht hat. Liebe Grüße gehen raus an dich, an all die Leute, die uns Kommentare schicken, Geld schicken, Geschenke schicken, Marmeladen machen, Brot machen, uns immer wieder begegnen. Im nächsten Jahr begegnen wir uns noch intensiver, hoffe ich. Und dann vielleicht mit einem fulminanten Abschluss in der
Barclaycard.
Barclaycard.
Bevor der Barclaycard allerdings kommt noch Mainz. Am 21.12. Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt. K-Ray in Mainz. Es gibt noch ganz wenige Resttickets in dieser wunderbaren Location, wo er rüberkommt wie nirgendwo anders auf der ganzen Welt. Ich kenne Menschen aus Paris, die reisen extra dafür an. Aus London extra, aus dem Königshaus reisen extra nach Mainz. Die, ne? Und wer das nicht macht, Freunde, ist dann am Ende selber schuld, wenn auf der letzten Seite der Bildzeitung steht, K-Ray in Mainz. Die Prinzessin ist gestolpert.
Der Ticket-Link, den setze ich auch noch drunter. Also wir finden Links für deine Aufkleber, wir finden Ticket-Links für Mainz, wir finden den Shop-Link. Also das, jetzt haben wir wirklich für alles gesorgt. Es ist alles da.
Ist alles da. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Und jetzt drücke ich hier auf Stopp. Tschüss.
Tschüss.